Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 11. November 2013 zum Thema Das Ganze und seine Teile – Neues Denken seit der Quantenphysik. Zu Gast ist Herbert Pietschmann, Physiker, Mathematiker. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
So, 19:30 Uhr. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste und wir freuen uns, dass so viele erschienen sind. Sind sicher einige dabei, die noch nie im Kepler-Salon waren, vermute ich. Ich möchte im Vorfeld kurz noch ein paar Dinge erläutern, bevor wir dann zum Vortrag an sich kommen. Wir haben jetzt circa eine halbe Stunde einen Vortrag von Herrn Pietschmann. Im Anschluss darauf gibt es dann für gewöhnlich eben ungefähr eine Stunde lang eine Publikumsdiskussion. Dabei wäre es ganz, ganz wichtig und entscheidend, dass, wenn Sie eine Frage haben, Sie mir vielleicht über ein Zeichen das zu verstehen geben, beziehungsweise einen der beiden Damen, die hinten im Mikrofon stehen, ein Zeichen geben. Wichtig ist auch, dass Sie das Mikrofon wirklich benutzen, nicht in der Hitze des Gefechts einfach rausrufen. Das hat folgenden Grund. Erstens sitzen sehr viele Leute hinten und die hören Sie nur, was Sie fragen, wenn Sie auch ins Mikrofon sprechen. Und jeder Kepler-Salon-Vortrag wird aufgezeichnet mit den Publikumsdiskussionen. Und damit wir dort auch die Fragen erfassen können, damit die archiviert sind, wäre es ganz, ganz wichtig, dass Sie ins Mikrofon sprechen in der anschließenden Diskussion. Gut, Sie können sich Getränke holen nach dem Vortrag wieder, weil wir das jetzt sozusagen intern selber betreuen, den Barbetrieb hinten. Wir haben bis 22 Uhr dann im Anschluss geöffnet, das heißt, Sie können auch gerne noch ein wenig verweilen, um zu diskutieren, eventuell mit den Vortragen auch noch im informellen Gespräch. Ja, ich persönlich bin sehr, sehr glücklich über den heutigen Vortrag, weil unser Gast heute die Fähigkeit mitbringt, uns ein Phänomen oder ein Fundament der Welt vielleicht aufzuschließen, das sich an sich dem Verständnis des Menschen völlig entzieht. Und nichtsdestotrotz ist die Quantenmechanik einfach einer der Schlüssel für die moderne Welt in vielen, vielen Bereichen. Einfach die Grundlage für Technologie von Solaranlagen bis zum Laser, bis zum Computer und so weiter und so fort. Ohne Quantenmechanik wäre nichts davon machbar. Niels Bohr hat ehedem, als er sozusagen die Quantenmechanik miterdachte, die Aussage getätigt, dass er gesagt hat, wer nicht entsetzt wäre über die Quantenmechanik und ihre Konsequenzen, hätte sie wohl nicht verstanden. Und das ist einfach eine Tatsache, es entzieht sich unsere Wahrnehmung. Und ich freue mich sehr, dass Herr Pietschmann heute uns da ein bisschen mehr Aufschluss drüber geben kann. Ich möchte Sie bitten, die Biografie von Herrn Pietschmann vielleicht selber durchzulesen. Sie ist sehr umfangreich. Ja, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Danke, dass Sie kommen konnten.
Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Das erste Mal war ich 2009 hier, habe über Kepler, Galilei und Descartes gesprochen. Kepler wird heute keine Rolle mehr spielen, weil also die moderne Physik sich zu sehr von dem entfernt hat, was er gemacht hat. Indirekt natürlich schon, aber wir da nicht eingehen müssen. Nun, ich habe eine halbe Stunde zugewiesen bekommen. Ich habe ja dieses Thema in meinem neuesten Buch niedergelegt. Also wen mehr interessiert, kann das dann darin nachlesen. Ich möchte versuchen, meine Gedanken möglichst klar zu machen, aber trotzdem mit einem persönlichen Erlebnis beginnen, um die Sache vielleicht noch deutlicher zu machen. Es ist nämlich so, dieser Ausspruch von Niels Bohr, nicht, wer die Quantenmechanik verstanden hat, der hat sie nicht, wer nicht erschüttert ist über die Quantenmechanik, der hat sie nicht verstanden. Der gilt nur für Abendländer. Das gilt nur für Europäer und Amerikaner, nicht, was man so als Abendland bezeichnet. Nicht? Der japanische Philosoph Nishida zum Beispiel, nicht, der sagt, es ist eigentlich ein Wunder, dass man nicht immer so gedacht hat. Nicht? Weil andere Kulturen anders denken. Und ich habe, darf also, sagte ich schon, mit einem persönlichen Erlebnis beginnen, schon lang her, ich hatte vor Jahrzehnten schon immer gehört, nicht, dass also Asiaten anders denken als wir. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ja unmöglich, nicht? Denn wir denken ja richtig, und wenn man anders denkt, denkt man falsch, nicht? Und daher habe ich im Jahr 1977, ich hatte damals eine internationale Physikkonferenz, die habe ich noch immer zu organisieren gehabt, und die habe ich, meine eigene mit den Schweden gemeinsam gegründet, und die habe ich in Japan veranstaltet, in Kobe, weil ich mich interessiert habe, nicht, wie das hieß. Und da habe ich meinen japanischen Kollegen, lauter Physiker natürlich, gesagt, also untertags müssen wir über Neutrinophysik sprechen, denn das war das Thema der Konferenz, aber können wir uns nicht am Abend einmal zusammensetzen, um über buddhistisches Denken, habe ich damals gesagt. Heute würde ich sagen ostasiatisches Denken, weil es ja nicht an den Buddhismus gekoppelt ist. Also ich sagte, können wir uns nicht am Abend einmal zusammensetzen, um über buddhistisches Denken zu sprechen. Darauf haben meine Kollegen gesagt, Japaner dürfen ja aus Höflichkeitsgründen nicht Nein sagen, haben also gesagt, ja, aber wir sind dazu nicht die Richtigen, denn wir haben uns als Physiker ja für das abendländische Denken entschieden. Das war für mich ein prägendes Erlebnis für den Rest meines Lebens, nicht? Weil für uns ist es völlig absurd, sich für ein Denken zu entscheiden, nicht? Weil wir denken entweder richtig oder falsch. Nicht? Und ich möchte jetzt nicht aus Zeitgründen nicht weiter ausführen, was damals sich abgespielt hat. Die haben mir nämlich dann einen Germanisten vorgestellt, mit dem konnte ich darüber wirklich vernünftig und gut sprechen, sondern ihnen einfach sagen, ich habe ja Zeit gehabt seither, mir das genau zu überlegen, was das abendländische Denken ist. Das ist nämlich ganz einfach, nur wir wissen es nicht. Das ist nämlich einer der Tricks unserer Kultur, dass wir unser eigenes Denken nicht lernen, sondern nur sozusagen mitkriegen, so mit Zuckerbrot und Peitsche. Dadurch ist es so stabil. Dadurch meinen wir eben, so wie Niels Bohr gesagt hat, wenn es irgendwann mal anders ist, dann kann man das nicht verstehen. Nicht? Und das abendländische Denken, was wir heute so nennen, hat sich seit dem 17. Jahrhundert gebildet und hat vier Säulen. Es ist ganz einfach, nur vier Säulen. Das macht die Einfachheit aus. Die erste Säule stammt von Galilei und heißt alles, was messbar ist, messen. Das heißt, alles quantifizieren. Die zweite Säule stammt von seinem Zeitgenossen Descartes, nicht? Darum habe ich gesagt, über Kepler rede ich heute nicht, weil Galilei und Descartes kommen natürlich vor, von Descartes. Und der hat gesagt, alle Probleme in so kleine Teile zerlegen, bis man sie handhaben kann. Nicht? Alles zerlegen. Das stellen Sie fest, wenn Sie in der Zeitung lesen, nicht? Wenn irgendein neues menschliches Problem auftaucht, fragt man immer, wo ist das zugehörige Gen? Nicht? Man zerlegt alles hinunter und fängt dann an mit dem Gehen. Und die dritte Säule, die stammt nicht aus dem 17. Jahrhundert, die ist älter. Die stammt nämlich von Aristoteles. Und das ist das berühmte Entweder-Oder-Denken. Die anderen Kulturen bezeichnen uns als die Entweder-Oder-Denker. Nur in unserer Kultur ist das so verankert. Das heißt, Aristoteles hat es eben so schön gesagt, von zwei einander widersprechenden Aussagen ist mindestens eine falsch, und wenn der Widerspruch vollständig ist, ist eine richtig und die andere falsch. Nicht immer. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Tertium non datur heißt das so schön. Eins ist richtig, eins ist falsch, wenn der Widerspruch vollständig ist. Ich sage jetzt nur nebenbei, es wäre ein eigener Vortrag von einer Stunde. Aristoteles hat vor etwa 2500 Jahrtausenden gelebt. Und dieses aristotelische Denken ist seit dem 4. Jahrhundert untergegangen, aus unserer Kultur verschwunden, weil es nämlich nicht vereinbar war mit dem Christentum. Denn die Basis des Christentums ist die Trinität, die Dreifaltigkeit, und die Dreifaltigkeit ist nicht widerspruchsfrei. Nicht? Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott ist ein Widerspruch. Nicht? Also hat man den Aristoteles vergessen in unserer Kultur, und die Araber, deren Religion ja schon im Entweder-Oder steht, entweder Gott oder Mensch, haben den Aristoteles entdeckt, für ihre Kultur ausgearbeitet, übersetzt, ins Arabische kommentiert, und mit den Arabern ist er nach Europa zurückgekommen. Und erst dann hat, mit Thomas von Aquin, der das auch mit der Religion vereint hat, ist der Aristoteles wieder zu einem Bestandteil unseres Denkens geworden. Vorher haben wir den Lehrer von Aristoteles, nämlich Platon, herangezogen als Basis für unser Denken. Und die vierte Säule, die stammt von Newton, die heißt überall Ursachen finden. Und meine Damen und Herren, das ist nicht etwa die Denkform, der Denkrahmen, wie ich das nenne, der Wissenschaft, sondern der Denkrahmen unserer Gesellschaft schlechthin. Sie alle benutzen diesen Denkrahmen. Ich werde das an zwei einfachen Beispielen zeigen. Wenn Sie, Entschuldigung, wenn Sie in der Früh aufwachen und es ist Ihnen heiß, nicht? Sie merken richtig, es ist Ihnen richtig heiß, dann haben Sie das unmittelbare Erlebnis, dass Sie Fieber haben. Nicht? Aber das genügt in unserer Kultur nicht, sondern was werden Sie machen? Da brauchen Sie nicht zu fragen, weil das jeder macht. Sie werden ein Fieberthermometer holen und messen. Nicht? Alles, was messbar ist, messen. Jetzt stellen Sie sich vor, das Fieberthermometer zeigt 38,5, dann werden Sie sagen, ja, habe ich mal gedacht. Nicht? Aber jetzt stellen Sie sich vor, das Fieberthermometer zeigt 36,8. Dann werden Sie vermutlich schauen, ob Sie ein anderes Fieberthermometer haben, ob der Wert reproduzierbar ist. Nicht? Und naja, ich nehme an, Ihr Lachen ist zustimmend. Ne? Und da, angenommen, das zweite Fieberthermometer zeigt auch 36,8. Dann werden Sie sich denken, komisch, ich habe gedacht, ich habe Fieber, in Wirklichkeit habe ich keines. Meine Damen und Herren, dieser Denkrahmen, diese vier Säulen, sind die Basis unserer Wirklichkeitskonstruktion. Das heißt, das, was wir als Wirklichkeit bezeichnen, ist das, was mit diesen vier Säulen hergestellt wird. Das ist für uns wirklich. Ob das jetzt übereinstimmt mit den unmittelbaren Erlebnissen oder nicht, ist dann nicht mehr so wichtig. Ja, jetzt muss ich mal aufgrund der Kürze der Zeit ein paar Witze verkneifen, die da, die da passen werden. Und noch ein zweites, ich habe Ihnen gesagt, zwei Beispiele werde ich Ihnen geben. Stellen Sie sich vor, Sie wachen in der Früh auf und Sie sind verkühlt, am richtigen Schnupfen. Ne? Was wird Ihr erster Gedanke sein? Wo habe ich mich verkühlt? Ne? Dann werden Sie nachdenken, verdammt nochmal, wo habe ich mich denn verkühlt? Dann fällt Ihnen vielleicht ein, ja, vor 3 Tagen war ich verschwitzt und bin in den Zug gekommen. Dann wissen Sie die Ursache und sind zufrieden. Ob das die richtige Ursache ist oder nicht, ist völlig gleichgültig. Sie müssen nur eine Ursache haben. Ne? Das ist unser Denken im Abendland. Und ich rede das nicht, ich möchte das nicht schlecht machen, ich möchte es Ihnen nur deutlich machen, darauf hinweisen, nicht? Denn das, was Sie gesagt haben, ist ja selbstverständlich. Wir haben mit diesem Denkrahmen so unglaubliche Erfolge erzielt. Nicht? Zum Beispiel, dass das Mikrofon nicht mehr kracht. Nicht? Ich kann mich nur erinnern, vor 20 Jahren war das immer furchtbar, weil es ständig gekracht hat. Alle diese Dinge sind natürlich Folgen unserer naturwissenschaftlich-technischen Fortschrittsspirale, wie das so schön heißt. Das geht also ständig weiter. Ist also großartig. Nur, ich möchte Sie gleich darauf aufmerksam machen, dass es eine Folge unseres Denkrahmens ist, die aber sehr fatal ist, wie ich meine, dass wir glauben, es ist alles entweder gut oder schlecht. In Wirklichkeit ist es so, Sie merken, ich rede von der Wirklichkeit, also in Wirklichkeit ist es so, dass alles nicht gut oder schlecht ist, sondern Vor- und Nachteile hat. Alles in dieser Welt hat Vor- und Nachteile. Und die Frage ist nicht, ist das gut oder schlecht, stellen wir uns meistens, sondern die Frage ist, wo nehme ich die Nachteile in Kauf um der Vorteile willen und wo nicht? Das ist eine viel schwierigere Frage, weil es eine Frage der Grenzziehung ist, die noch dazu individuell verschieden sein kann und es einer Konsensbildung bedarf, wo man das in Kauf nimmt. Und daher ersparen wir uns das und reden gleich über gut oder schlecht, dann kann man schön streiten und ähnliches. Nicht? Das ist also dann eine andere Konsequenz dieses Denkrahmens. Übrigens, ich spreche von Denkrahmen. Meine Kollegen aus anderen Kulturen, zum Beispiel Makoto Kikuchi, war ein Japaner, der voriges Jahr gestorben ist, Direktor der Sony Research Laboratories, nicht? Der hat sich Gedanken gemacht über das japanische Denken, der spricht dort von Denkwegen. Oder der Inder Badrinath, mit dem ich im Gespräch war, der spricht von Denkformen. Denn Denkwege und Denkformen sind viel offener. Nicht? Da kann man, Wege können einmal breiter werden, einmal schmäler, nicht? Formen können sich ändern. Nicht? Der Rahmen ist bei uns eindeutig entweder oder. Was drinnen ist, gehört dazu, was draußen ist, gehört nicht dazu. Nicht? Und wir machen das mit unserem Denken auch so. Nun, dieses Denken war also sehr erfolgreich, das haben wir schon gesagt, so, dass Lord Kelvin, Sie kennen, einige von Ihnen kennen seinen Namen Kelvin von der absoluten Temperaturskala, ne? Aber das war William Thomson, war sein bürgerlicher Name. Das war der den Begriff Energie in der Physik eingeführt hat. Ne? Wir meinen heute, dass der Begriff Energie einer der wichtigsten Begriffe ist und vielleicht der Satz von der Erhaltung der Energie der wichtigste Satz der Naturwissenschaft überhaupt ist. Es gibt Leute, die diese Meinung vertreten, kann man auch vertreten. Nun, der Begriff Energie ist 2500 Jahre alt, nicht? Wurde von Aristoteles benutzt und bedeutet, hat damals immer bedeutet, die Fähigkeit, etwas wirklich werden zu lassen, nicht? Also Energie, ein Mensch mit Energie, nicht, sagt man, nicht? Oder ähnliches. Nun, um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Satz von der Erhaltung der Energie entdeckt, zunächst einmal durch einen Schiffsarzt, Robert Meyer. Dem hat man das natürlich nicht abgenommen, der war ja Außenseiter, konnte seine Arbeit nicht publizieren und ist dann in schwere geistige Probleme gekommen, weil er also so unglücklich war, war eine wichtige Sache. Man hat ihn dann, nachdem die Physiker die Sache entdeckt haben, hat man ihn geadelt, sozusagen zur Versöhnung. Nun, dann war es Helmholtz, nicht, der den, als erster den Energiesatz so formuliert hat, wie wir ihn heute kennen, und Joule, ein Schüler von Bierbrauer übrigens, nebenbei Physik gemacht hat, ganz gut, und Schüler von William Thomson, von Lord Kelvin. Nicht? Und die haben alle, sowohl Helmholtz als auch Joule, haben das noch genannt, Gesetz von der Erhaltung der Kraft. Und Joule war der Erste, der also den Begriff Energie eingeführt hat in der Physik, der ja heute eben der wichtigste, einer der wichtigsten Begriffe geworden ist. Warum erzähle ich das? Weil dieser Lord Kelvin, Joule, so schön formuliert hat, was man unter Verstehen meint. Nicht? Er hat nämlich gesagt, ich kann eine Sache nur dann verstehen, wenn ich mir von ihr ein mechanisches Modell machen kann. Kann ich mir nicht in jeder Hinsicht ein mechanisches Modell machen, dann kann ich sie auch nicht verstehen. Ne? Also, das ist so bei uns. Ne? Ich darf vielleicht vorwegnehmen, weil Sie ja das Niels Bohr schon gebracht haben, für die Quantenphysik gibt es kein mechanisches Modell. Ne? Deswegen hat der große Physiker Richard Feynman aus dem vorigen Jahrhundert, ne, in seinem Lehrbuch am Anfang erklärt, selbst Experten verstehen die Quantenphysik nicht so, wie sie es gerne wollten. Und dann sagt er, das liegt aber daran, dass wir eben mit makroskopischen Dingen umgehen, die eben mechanisch zu verstehen sind. Ich habe ein kleines Lehrbuch der Quantenphysik geschrieben für Studierende und Lehrer. Das habe ich genannt Quantenmechanik verstehen. Weil ich nämlich gesagt habe, verstehen im modernen Sinn heißt nicht, sich ein mechanisches Modell machen. Mechanisches Modell machen heißt im Wesentlichen die Widersprüche, eben diese vier Säulen befolgen. Ne? Widersprüche eliminieren und alles quantifizieren und so weiter. Da habe ich gesagt, verstehen kann man auch anders verstehen, nämlich alle Widersprüche, die man loswerden kann, eliminieren und wenn dann noch Widersprüche überbleiben und man versteht, warum die nicht eliminiert werden können, dann hat man es auch verstanden. Das ist ein anderer Verstehensbegriff, nicht? Der halt notwendig ist, wie wir gleich sehen werden, für die Quantenphysik. Nun, das ist also der Begriff Verstehen gewesen. Und dann ist schon vor über 100 Jahren das Folgende passiert. Natürlich haben sie eine Reihe von wesentlichen Elementen haben beigetragen zu der Entwicklung, aber ich nehme das eine heraus. Man hat also zunächst einmal am Ende des 19. Jahrhunderts das Elektron entdeckt, als Träger der elektrischen Ladung. Und dieses Elektron ist nach heutigen Erkenntnissen, nach damaligen sowieso, auch nach heutigen Kenntnissen, ein punktförmiges Teilchen. Punktförmig heißt in der Physik, zumindest in der experimentell orientierten Physik, der Radius ist kleiner als die kleinste Länge, die man noch auflösen kann. Und das ist heute 10 hoch minus 17 Zentimeter, also sehr, sehr klein. Und der Radius des Elektrons ist kleiner. Das heißt, es ist ein echt punktförmiges Teilchen. Naja, dann hat ein anderer, Thomson, hat das berühmte Rosinenkuchenmodell gemacht, hat gesagt, naja, dann ist es wahrscheinlich so, das Elektron ist das Atom, von dem er gewusst hat, meine Damen und Herren, denn eben gewusst, auch aus experimentellen Gründen, dass das, die meisten Atome, von Ausnahmen abgesehen, Kugeln sind. Schöne Kugeln, ne? Man kann also zum Beispiel, die Kristallgitter von Metallen, kann man sich so veranschaulichen, dass man die Stennisbälle zusammenpickt, möglichst eng, ne, dann kriegt man so hexagonale Muster und mehrere Lagen und dann die übereinander legt, wieder möglichst eng. Dann hat man das Kristallgitter zum Beispiel von Metallen, ne, sogenannte dichteste Kugelpackung, weil das eben Kugeln sind. Also hat der Thomson gesagt, das Atom ist eine Kugel, das ist positiv geladen und da stecken die Elektronen drin, die sind negativ geladen und insgesamt ist dann neutral. Ne? Und das war also ein wunderbares, wird heute oft schlecht gemacht, heißt Rosinenkuchenmodell. Ich habe Modell in meiner Vorlesung immer gesagt, das ist, weil die Filme alle in Berlin synchronisiert werden, wir müssten eigentlich Gugelhupfmodell sagen. Ne? Ja, besser, also, aber ist ja egal. Und das war also ein recht gutes Modell, bis im Jahre 1911 der Neuseeländer Ernest Rutherford, ein ganz genialer Physiker, den Atomkern entdeckt hat, nämlich festgestellt hat, dass die positive Ladung des Atoms, also der, was wir heute sagen, der Atomkern, selber so klein ist, dass man ihn gar nicht misst. Also etwa 100.000 Mal kleiner als das ganze Atom, im einfachsten Fall. Ne? Das ist ja wirklich nicht halb so groß viel, sondern 100.000 Mal kleiner. Also kann man ruhig auch sagen, im Wesentlichen auch punktförmig. Und dann ist man da gestanden. Das war natürlich eine völlige Katastrophe. Und da hat der Rutherford gesagt, da ist also keine andere Möglichkeit, als sich vorzustellen, dass halt die Elektronen so wie in einem Planetensystem um den Atomkern herumkreisen. Weil man weiß ja, das einfachste Atom ist das Wasserstoffatom, ist ein Proton und ein Elektron. Und das Elektron muss also da herumkreisen. Aber er hat natürlich selber gewusst, dass das ein Blödsinn ist. Weil man ja gewusst hat, dass die Elektronen Kugeln sind. Und das ist ja keine Kugel sowas. Also hat er einen jungen, vielversprechenden Theoretiker namens Niels Bohr, der begeistert war von den experimentellen Fähigkeiten von Rutherford, engagiert, sich das besser zu überlegen. Und der Haupteinwand gegen das Modell war, also mit der Form war das sowieso alles furchtbar, aber der Haupteinwand war der, dass eine beschleunigte Ladung strahlt. Das ist das Prinzip jeder Antenne. In einer Antenne wird ein Strom sozusagen hin und her geschickt, die Elektronen beschleunigen und dann strahlen sie. Jedes Handy funktioniert auf diese Art und Weise. Und wenn das Elektron da herumläuft, müsste es eigentlich abstrahlen und abstürzen. Und der Niels Bohr hat gesagt, im Jahr 1913, also genau vor 100 Jahren, hat er gesagt, wir müssen in der Physik des Atoms die klassische Physik außer Kraft setzen. Die strahlen, es gibt gewisse Bahnen, da strahlen die einfach nicht. Das hat er so postuliert. Und dann hat er ein Modell gemacht. Und meine Damen und Herren, ich mache das besonders gerne. Ich frage Sie jetzt, wer von Ihnen hat denn das in der Schule noch gelernt, dass das Atom sowas ist? Ne? Ja, da zeigen immer sehr viele auf. Ja, meine Damen und Herren, das ist für mich, ich bin ja auch begeisterter akademischer Lehrer gewesen zumindest und habe so Lehrerfortbildung gemacht durch Jahrzehnte. Das ist für mich immer besonders traurig, denn ich muss Ihnen jetzt mit der Autorität des Emeritus der theoretischen Physik sagen, das ist ein völliger Unsinn. Das ist ein völliger Unsinn. Aber wir lernen es noch in der Schule. Warum? Weil es das letzte Modell ist, das dem Denkrahmen folgt. Das heißt, dieser Denkrahmen ist so massiv, dass wir lieber etwas Unsinniges, Falsches unterrichten, als etwas, was nicht in den Denkrahmen passt. Und das sollte uns schon zu denken geben. Was sind wir für eine Kultur? Wir unterrichten lieber etwas Falsches, was in den Denkrahmen passt, als dass wir halt feststellen, der Denkrahmen passt nicht überall. Und es ist dann weitergegangen. Die Physik war natürlich damit nicht zufrieden. Es hat in den darauffolgenden 13 Jahren hat eine Periode gegeben, die wird manchmal bezeichnet mit den abgewandelten Worten, noch nie haben so wenige in so kurzer Zeit so viel erreicht. Es wurde nämlich dann die Quantenmechanik unter der Ägide von Niels Bohr geschaffen. Und es bedurfte eines Mannes wie des Niels Bohr, der entsprechend Ruhe ausgestrahlt hat und selber ein kurioser Mensch war, um diese Leistung zustande zu bringen, denn die jüngeren Leute, deren Namen Heisenberg, Jordan, Pauli und letztendlich auch Schrödinger, war schon ein bisschen älter, und Einstein, nicht? die haben ja Angst gehabt, von dem mechanistischen Denken abzuweichen. Nicht? Und der Niels Bohr hat sie immer beruhigt mit der Aussage, das Gegenteil einer richtigen Behauptung ist eine falsche Behauptung, entweder oder. Nicht? Aber das Gegenteil einer tiefen Wahrheit kann wiederum eine tiefe Wahrheit sein. Was nämlich jetzt herausgekommen ist, ist, dass von diesem Denkrahmen in der Quantenmechanik nur die erste Säule übrig bleibt. Nämlich alles, was messbar ist, messen. Das ist die Basis der Physik. Nicht? Wir müssen Experimente machen und messen und schauen, ob das reproduzierbar ist. Das bleibt. Die zweite Säule, alles in seine Teile zerlegen und aus den Teilen wieder aufbauen, die ist über Bord gegangen. Das werde ich jetzt gleich erklären. Und zwar, vielleicht sollte ich vorher noch sagen, die Männer, die also unter Niels Bohr da dann dieses Gebäude der Quantenmechanik geschaffen haben, waren, ich nenne nur die Nobelpreisträger, Max Planck, Albert Einstein, Louis de Broglie, Max von Laue und Erwin Schrödinger. Sie wundern sich vielleicht, dass Heisenberg nicht dabei ist und Jordan und Born und so weiter. Ich habe nur die fünf genannt, die die Quantenmechanik abgelehnt haben. Die fünf, und ohne Schrödinger, nicht? Schrödinger war einer meiner Lehrer, ich habe ihn persönlich bei ihm zu Hause eingeladen gewesen. Nicht? Aber Schrödinger, der hat die Basis der Quantenmechanik geschaffen. Er hat bis zu seinem Lebensende die Quantenmechanik für einen falschen Weg gehalten. Einstein, ist ja bekannt, ist draufgekommen, dass das Licht nicht nur eine Welle ist, sondern auch ein Teilchen. Und hat dann später gesagt, das ist ein Unsinn, denn Gott würfelt nicht. Vielleicht darf ich das erklären, was er damit gemeint hat. Wenn das Licht eine Welle ist, dann verhält sich so, wie sich Wellen eben verhalten. Zum Beispiel, wenn man eine Glasscheibe nimmt und wie wir Physiker es nennen, halb versilbert. Das heißt, dass die Hälfte des Lichts durchgeht, die Hälfte reflektiert wird. Sie kennen das von jeder schmutzigen Glasscheibe. Nicht? Sehen Sie ein bisschen was draußen und ein bisschen was von herinnen. Nicht? Und man kann es eben so machen, dass genau 50% ist. Nicht? Dann ist, wenn das Licht eine Welle ist, naja, geht also die halbe Intensität, ne, die hängt zusammen mit der Amplitude, nicht, mit dem Ausgleich, geht die halbe Intensität durch, die halbe wird reflektiert. Wenn das Licht aber aus Teilchen besteht, dann kommen da Teilchen und im Mittel wird jedes zweite Teilchen durchgehen und reflektiert, aber nur im Mittel. Von einem individuellen Teilchen kann man das nicht sagen. Weil die sind alle identisch. Die sind ja alle gleich. Ich kann nicht sagen, das wird durchgehen oder nicht. Sondern es ist also so, dass die einige gehen durch und einige nicht. Und jetzt geht es genauso wie beim Roulette mit Rouge et Noir, nicht, Rot und Schwarz. Sie wissen, dass Roulette, die Leute gehen ja deswegen zum Roulette, weil es ja da so diese Diskrepanz gibt zwischen der Intuition und der Realität. Nicht? In der Realität ist es so, wenn 25 Mal hintereinander rot gekommen ist, ist beim 26. Mal die Wahrscheinlichkeit noch immer, dass 50% rot ist und 50% schwarz. Aber jeder Mensch sagt, nein, 25 Mal rot, jetzt fällt sie auf rot, muss ja kommen, nicht? Gefühlsmäßig. Nicht? Und das ist bei dem Licht auch so, wenn 25 Lichtteilchen durch die Glasscheibe durchgegangen sind, ist beim 26. die Wahrscheinlichkeit, dass durchgeht oder reflektiert wird, auch 50-50, genauso wie beim Roulette. Deswegen hat Einstein gesagt, diese Theorie kann ich nicht glauben, Gott würfelt nicht. Das gibt's ja nicht. Wir müssen nämlich feststellen, dass die vierte Säule des Denkrahmens für alles Ursachen finden in der Quantenmechanik über Bord geht. Denn es gibt den objektiven Zufall. Das heißt, von einem einzelnen Ereignis kann man überhaupt keine Ursache finden, warum es durchgegangen ist oder nicht, sondern nur kollektiv kann man sagen, die Hälfte geht durch oder nicht. Objektiver Zufall. Einstein hat das genannt, Gott würfelt nicht. Und jetzt muss ich Ihnen aber schon dazu sagen, das war natürlich gescheite Leute. Nicht? Die sind nur durch diesen Denkrahmen so gefesselt gewesen. Einstein hat in seinen späten Jahren an seinen Freund Max Born einen Brief geschrieben. Max Born hat den Nobelpreis dafür bekommen, dass er die Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Quantenmechanik gefunden hat. Und Einstein hat ihm einen Brief geschrieben, wir sind in unserer wissenschaftlichen Arbeit zu Antipoden geworden. Du glaubst an den würfelnden Gott, ich bin noch immer der Meinung, dass der nicht würfelt, obwohl mir bewusst ist, dass meine jüngeren Kollegen das auf meine zunehmende Verkalkung zurückführen. Also auch Schrödinger hat das gewusst. Ich wollte ja darf das vielleicht als persönliches Erlebnis erzählen. Ich wollte ja natürlich da immer Dissertation haben, ne? Dissertation bei Schrödinger. Daraufhin hat er mich eingeladen zu sich nach Hause und hat gesagt, das geht leider nicht, denn er kann es nicht verantworten, einen jungen Mann auf eine Richtung festzulegen, die vom Rest der Welt als Sackgasse betrachtet wird. Also er hat ganz genau gewusst, dass er auf am Holzweg ist, ne? Aber er hat nämlich gesagt, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, ich habe schon gesagt, Licht ist Welle und Teilchen, und Schrödinger, aus seiner Schrödinger-Gleichung ist das genau hervorgegangen, nach der gängigen Interpretation, aber er hat das nicht akzeptiert, er hat gesagt, es muss alles aus Wellen bestehen. Denn, hat er gesagt, wenn ein Widerspruch auftritt, genau nach dem Denkrahmen, wenn ein Widerspruch auftritt, dann muss jeder anständige Mensch sich auf eine Seite schlagen und dafür so lange kämpfen, bis er entweder gewonnen oder verloren hat. Nicht? Und das hat er gesagt, wird er tun, bis zum Lebensende. Hat auch getan, bis zum Lebensende. Und Max Planck, der Erste war, ne, der also eine Quantennatur gefunden hat, hat ja damals schon so resignierend gesagt, eine neue Erkenntnis setzt sich niemals so durch, dass ihre Gegner überzeugt werden, sondern immer dadurch, dass ihre Gegner aussterben und eine neue Generation mit den neuen Verhältnissen vertraut heranwächst. Nicht? Und das hat sich also in dem Fall ganz besonders bewahrheitet. Also, die dritte Säule habe ich mehr oder weniger auch schon erwähnt. Nicht? Also im Mikrokosmos gibt es kein Entweder-Oder zwischen Welle oder Teilchen oder diskret und kontinuierlich, sondern es ist immer beides zugleich. Und das widerspricht natürlich der aristotelischen Logik. Es gibt dort kein Entweder-Oder. Und jetzt die zweite Säule, da muss ich noch ein bisschen was dazu sagen. Da hat Erwin Schrödinger sogar dann akzeptiert, dass es in der nach seiner Wellentheorie hat es in der Quantenphysik keine Widersprüche gegeben. Weil alles nur Welle waren, keine Teilchen. Aber hat er gesagt, es gibt doch, er hat nicht von Widersprüchen gesprochen, sondern von Antinomien, das ist der Kantsche Ausdruck für Widersprüche, die sich nicht eliminieren lassen. Antinomien, die Antinomien der Quantenphysik, und er hat das so ausgedrückt, das ist also wörtliches Zitat, wenn zwei Systeme in Wechselwirkung treten, hören sie sofort auf zu existieren und eine völlig neue tritt an ihre Stelle. Und das widerspricht natürlich der zweiten Säule. Das heißt, wir können nicht etwas zerlegen und die Teile untersuchen, weil das Ganze, meine Damen und Herren, nicht mehr ist als die Summe seiner Teile, wie es manchmal heißt, noch dazu fälschlicherweise mit Bezug auf Aristoteles, der hat es auch richtig gesagt. Die Quantenphysik sagt es ganz deutlich, das Ganze ist nicht mehr als die Summe seiner Teile, sondern ist etwas anderes. Und zwar etwas fundamental anderes. Schauen wir uns das noch einmal kurz beim Wasserstoffatom an. Wir haben doch gesagt, das Elektron ist ein punktförmiges Teilchen. Das wissen wir heute ganz genau, ist vermessen. Also kleiner als 10 hoch minus 17, 18 Zentimeter im Durchmesser, also kleiner als man auflösen kann. Das Proton hat zwar 10 hoch minus 13 Zentimeter, aber ist noch immer, das Atom hat 10 hoch minus 8, ist noch immer 5 Größenordnungen, also 100.000 mal kleiner als das ganze Atom. Wenn, und Sie lernen dann, dass das herumkreist, nicht? Das wäre Descartes, nicht? Aus den Teilen zusammensetzen. Wenn das Elektron mit dem Proton in Wechselwirkung tritt, das ist in dem Fall keine Verschränkung, auf das kommt es nicht an, mit dem Proton in Wechselwirkung tritt, dann hört das ursprüngliche Elektron als punktförmiges Teilchen auf zu existieren und verwandelt sich in eine Kugel von dem Durchmesser des Atoms. Das Elektron wird zu einer solchen Kugel und ist dann was anderes als ein freies Elektron. Deswegen kann man das nicht so aus den einzelnen Teilen aufbauen, sonst kommt man zu diesem Unsinn. Und der Heisenberg hat das so erklärt, dass er gesagt hat, wenn Menschen vor einem Hallenbad stehen und feststellen, dass die Menschen dort mit dem Gewand hineingehen und mit dem Gewand wieder herauskommen, darf er trotzdem nicht darauf schließen, dass sie drinnen mit dem Gewand schwimmen gehen. Das heißt, wenn man die Elektronen außerhalb des Hallenbads, des Atoms, misst und feststellt, das sind immer punktförmige Teilchen, darf ich nicht darauf schließen, dass sie im Atom auch punktförmig sind. Sind sie nicht. Wenn ich das Atom zerstöre, der Wolfgang Pauli, Wiener, der in Wien maturiert hat, der dann nach in die Schweiz gegangen ist und dort gearbeitet hat, der am meisten in Philosophie ausgebildet war. Nicht? Der hat das ganz deutlich gesagt. Die Quantenphysik hat einen neuen Aspekt der Ganzheit, weil das Ganze etwas anderes ist als die Summe seiner Teile und die Teile erst dann entstehen, wenn man das Ganze zerstört, nicht zerlegt, sondern zerstört. Nicht? Wenn man das Wasserstoffatom zerstört, dann hat man wieder ein Elektron und ein Proton. Nicht? Aber man muss es zerstören. Man kann also da nicht einzelne, nicht? Nehmen wir es ein kompliziertes Atom, was ich, Wismut oder von mir aus Uran, nicht? Mit 92 Elektronen, wenn Sie da ein Elektron herausnehmen, nicht? Dann ist das Elektron eben auch, weil im Atom ist es ja auch genauso groß wie das ganze Atom. Nicht? Dann bleibt zwar das ionisierte Uran da über, aber das Elektron wird punktförmig, wenn Sie es herausnehmen. Das ist etwas anderes. Das heißt, Sie haben also hier eine ganz wunderbare neue Form zu denken. Und der Denkrahmen heißt dann, also wenn wir die vier Säulen des mechanistischen Denkrahmens nehmen, das war doch alles, was messbar ist, messen, das bleibt in der Quantenphysik. Nicht? Zweitens war, alles in seine Teile zerlegen, in der Quantenphysik heißt, das Ganze ist etwas anderes als die Summe seiner Teile. Nicht? Immer entweder oder, in der Quantenphysik hat man dafür den Begriff Komplementarität geschaffen. Das heißt, einander widersprechende Eigenschaften wie Teilchen und Welle, nicht? Können trotzdem beide auf das gleiche Objekt zutreffen. Das hat man mit Niels Bohr Komplementarität genannt. Und das vierte, haben wir ja schon gesagt, überall Ursachen finden. In der Quantenphysik gibt es den objektiven Zufall, wo es keine Ursachen gibt. Das ist eine völlig neue Art zu denken. Und das hat natürlich, ich sage Ihnen, ich darf da aus der Schule plaudern sozusagen, es gibt viele, ich habe es ja schon gesagt, ne? Ich kenne Kollegen, sagen wir mal, ne? Die jetzt auch schon emeritiert sind, weil meine Kollegen sind alle emeritiert, die Vorlesungen über Physik gehalten haben, nicht? Hauptvorlesungen, so, ne? Viersemestrige Hauptvorlesung, nicht? Die insgeheim gesagt haben, ich kann das ja auch nicht glauben. Ne? So wie Niels Bohr. Dazu gehört eben schon die Mentalität des Niels Bohr, oder, wie es in meinem Fall war, ich habe damit ja auch überhaupt keine Probleme, eine Beschäftigung mit anderen Kulturen, die von vornherein anders denken. Nicht? Und ein bisschen auch mit unserer eigenen Kultur, wenn man nämlich den Lehrer von Aristoteles herannimmt, nämlich Platon, nicht? Dann finden Sie alle diese Elemente, die in der Quantenphysik dann durchdringen, bei Platon schon vorgezeichnet, allerdings nicht bei Aristoteles. Und damit ist etwas so fundamental Neues entstanden, dass nicht in der akademischen Community, sondern außerhalb, nicht außerhalb des Elfenbeinturms, wenn Sie das ein deutsches Wort dafür wollen, statt Academic Community, nicht, der Begriff Quant zu einem Universalwort geworden ist. Alles, was man nicht erklären kann, ist ein Quant. Nicht? Und noch dazu kommt, dass alles, was Quant heißt, ist ganz toll. Es stimmt zwar, was Sie gesagt haben, dass alle diese Materialien, die wir da haben, Laser und so weiter, ohne Quantenphysik nicht möglich wären. Nicht? Aber wir finden natürlich das war notwendig, um die Dinge technisch zu entwickeln, nicht? Aber an einem gewöhnlichen DVD-Player oder CD-Player, da ist ja ein Laser drinnen, nicht? Da ist von Quantenphysik nicht viel drinnen. Nicht? Die Technik ist da okay. Aber, wie gesagt, alles, das Wort Quant ist so ein Zauberwort geworden. Und das halte ich für sehr schlecht, weil es also einfach Ignoranz verbreitet. Nicht? Also es gibt zum Beispiel den Begriff Quantenmedizin. Und ich habe mir das genau angeschaut, das sind Geräte, sehr teure Geräte. Da ist von Quantenphysik überhaupt, das sind rein klassische Geräte, nicht? Aber da steht groß drauf Quantenmedizin. Und jetzt bin ich in einem Dilemma, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Denn als Physiker muss ich sagen, das ist ein Schwindel. Aber ich bin auch seit Anbeginn an Mitglied der Wiener Internationalen Akademie für Ganzheitsmedizin. Und daher weiß ich, dass sicherlich einige Menschen dort gesund werden, bloß deswegen, weil draufsteht Quantenmedizin. Und deswegen tue ich mir schwer, ne? Da öffentlich aufzutreten und das zu verurteilen, nicht? Weil ja Menschen gesund werden. Also das ist ein gewisses Dilemma. Ich möchte Ihnen, ja, und jetzt dann, was wirklich gefährlich ist, dass die Leute jetzt glauben, sie können mit Hilfe der Quantenphysik alle möglichen Dinge erklären, die auch nicht in unserem Denkrahmen erklärbar sind. Ich höre jetzt dann gleich auf, aber das muss ich noch bringen, nicht? Weil das, die nicht erklärbar sind. Und da ist das Wichtigste davon ist das Körper-Geist-Seele-Problem, nicht? Weil das jeden Menschen interessiert, nicht? Und da glauben viele Leute, sie können zum Beispiel mit Hilfe der Quantenphysik dann Seele erklären oder Geist erklären. Und das ist wirklich Unfug, nicht? Und weil es ja in dem Fall niemanden gesund macht sozusagen, nicht? Sondern das ist wirklich nur Unfug. Aber es ist verständlich, weil wir so an unserem Denkrahmen hängen, nicht? Und jetzt den ein bisschen ausgeweitet haben und glauben, jetzt können wir alles erklären. Nur, meine Damen und Herren, die Quantenmechanik ist eine Theorie der Materie und kann daher von vornherein sich nicht mit Fragen von Geist und Seele befassen. Das liegt außerhalb des Bereichs. Punkt. Etwas muss ich noch dazu sagen, das habe ich in meinem Lehrbuch der Quantenmechanik geschrieben. Man kann die Ergebnisse der Quantenmechanik so cum granosalis in einem einzigen Satz zusammenfassen. Und der Satz heißt, in der Quantenmechanik werden die Eigenschaften eines Objektes durch die Messung nicht festgestellt, sondern hergestellt. Nicht nach der klassischen Physik ist es so, dass diesen mechanistischen Denkrahmen, dass alle Dinge Eigenschaften haben und wenn wir es anschauen, stellen wir die Eigenschaften fest. Während in der Quantenphysik, und das ist unbestritten, es ist also eindeutig gezeigt, werden die Eigenschaften durch die Beobachtung erst hergestellt. Und vorher ist es gar nicht sinnvoll, von den Eigenschaften zu sprechen. Und das ist natürlich schon etwas, was viele Leute aufregt. Jetzt darf ich Ihnen, weil ich Ihnen ja gesagt habe, das ist, dass ich über mein Buch rede, darf ich Ihnen ein bisschen, damit Sie sehen, auch, was für ein Stil das geschrieben ist, vorlesen, dieses Kapitel, wo ich darauf eingehe, auf diese Problematik. Ich nenne das Worte der Warnung. Nach einem bekannten Witz treffen einander zwei Professoren der Mathematik am Montagmorgen im Institut. Höflich fragt der eine, wie haben Sie denn das Wochenende verbracht, Herr Kollege? Darauf der andere, dieses Wochenende war ich zu Hause. Erstaunt erwidert der erste, komisch, dass wir einander nicht getroffen haben, ich war nämlich auch zu Hause. Ja. Wir lachen über solche Witze, aber ganz ähnlich verfahren manche Menschen, die durchaus ernst genommen werden wollen, wenn es um Aporien geht. Aporien, Antinomien, habe ich schon gesagt, ist das platonische Wort für Widersprüche, die man nicht eliminieren kann. Also zum Beispiel Welle-Teilchen. Die Quantenphysik ist mechanistisch nicht zu verstehen, aber sie hat ihre Aporien, nämlich Welle-Teilchen, nicht, zu einer Synthese geführt. Also muss nach der Meinung dieser Menschen überall dort, wo Aporien auftreten, also mechanistisches Denken nicht ausreicht, die Quantenphysik eine Lösung bereitstellen. Am deutlichsten ist dies im Gesundheitswesen. Das Körper-Geist- oder Leib-Seele-Problem stellt zweifellos eine Aporie dar und im Krankheitsfall wird nach rascher Hilfe gesucht. So gibt es Angebote von Therapieformen, die auf Erkenntnissen der Quantenphysik beruhen, bis zur Quantenmedizin ganz allgemein. Bei näherer Betrachtung erweisen sich solche Angebote oft als reiner Etikettenschwindel, denn außer ein paar Begriffen aus der Physik wird dabei nichts wirklich Quantenphysikalisches angesprochen. Offenbar hat das Wort Quantenphysik eine fast magische Bedeutung erlangt, sodass es zu Werbezwecken eingesetzt werden kann. Und das ist meines Erachtens nach schon eine Herausforderung der akademischen Community, noch einmal sozusagen des Elfenbeinturmes, das deutlich zu machen, nicht? Nur, das wird dort nicht deutlich gemacht, weil es dort allzu viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die meinen, jetzt haben wir die eine Aporie, den einen Widerspruch endlich erledigt, lehnen wir wenigstens alle anderen ab. Und die zum Beispiel schlicht der Meinung sind, und das ist ja leider die vorherrschende Meinung, in der Biologie zum Beispiel, dass es nur Materie gibt. Also das Geistproblem, das Seeleproblem, das ist ein Scheinproblem, das gibt es gar nicht. Ne? Ganz hervorragend vertreten von zwei Herren, Roth und Singer heißen sie, das erwähne ich ganz bewusst, die herumreisen, um zu beweisen, in Anführungszeichen, dass es keine Freiheit gibt und dass man daher das Strafgesetzbuch ändern muss, weil dort von Schuld die Rede ist. Und es gibt es ja nicht, wenn man keine Freiheit gibt. Das sind Auswüchse, die meines Erachtens nach viel stärker deutlich gemacht und bekämpft werden müssen, denn das wäre ja furchtbar, wenn man in diese Richtung geht. Ich darf ein letztes Wort sagen, weil das ein wesentlicher Teil in meinem Buch geworden ist. warum das auch grundsätzlich unmöglich ist, dass die Quantenphysik eine Theorie der Materie ist, habe ich schon betont, nicht? Und Geist ist eben von vornherein nicht materiell zu verstehen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, denn der Widerspruch in der Quantenphysik besteht zwischen Welle und Teilchen. Nun gibt es eine Wellentheorie in der Physik, schon vor der Quantenphysik bis heute, die völlig ausgearbeitet ist und wo es überhaupt keine Probleme gibt. Und es gibt eine Teilchentheorie, die völlig ausgearbeitet ist, Himmelsmechanik zum Beispiel, und wo es überhaupt keine Probleme gibt. Wenn man das Körper-Geist-Problem anspricht, ne, dann ist das nicht so. Oder Materie-Geist, sagen wir, ne? Denn die Materie haben wir mit Hilfe der Quantenphysik, des erweiterten Denkrahmens, gut verstanden. Sehr gut verstanden. Aber der Geist ist in sich selbst widersprüchlich. Denn niemand von Ihnen hat jemals, ich rede jetzt nicht über mögliche esoterische Erscheinungen, nicht? Aber den Geist, nicht? Den wir ja uns allen zuschreiben, hat niemand gesehen, den gibt es in dieser Form nicht. Er tritt uns immer in Form eines einzelnen Bewusstseins entgegen. Das heißt, er ist in sich widersprüchlich, denn jedes einzelne Bewusstsein von allen Menschen, die hier sitzen, nicht, ist einerseits in sich vollkommen abgeschlossen. Leibniz hat das die fensterlose Monade genannt, nicht? Berühmte Sache. Wir wissen ja, Sie haben so eine schöne rote Weste, nicht? Ich weiß ja nicht, ob die anderen Menschen in diesem Saal das Rot genauso sehen wie ich, nicht? Oder ob sie das Rot nicht vielleicht so sehen, wie ich das Blau sehe. Nicht? Das wissen wir nicht, nicht, weil wir vollkommen abgeschlossen sind. Fensterlose Monade hat Leibniz das genannt. Das ist die eine Seite und die andere, es muss aber eine Einheit geben, sonst könnten wir einander gar nicht verstehen. Nicht? Also die Möglichkeit von Kommunikation zwischen den Menschen sagt, dass es eine Einheit des Geistes geben muss, und die Möglichkeit von Missverständnis ist die Antithese dazu. Das heißt, bevor man das Problem überhaupt angeht, müsste man sich mit den Aporien, den Widersprüchen des Geistes selbst beschäftigen. Und jetzt höre ich auf mit zwei kurzen Zitaten. Das eine ist von Schrödinger, der sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht hat. Und dann, so wie er in der Quantenmechanik vorgegangen ist und gesagt hat, es gibt nur Wellenteilchen, gibt es gar nicht, hat er in Bezug auf das Bewusstsein gesagt, es gibt nur ein Bewusstsein. Dass jeder ein eigenes hat, ist nur Schein. Nicht? Hat auch den Widerspruch abgelehnt. Nicht? Und das zweite, als letzten Abschluss von Niels Bohr, nicht? Weil Sie angefangen haben mit Niels Bohr, muss ich mit Niels Bohr aufhören. Vielleicht kennen Sie das. Niels Bohr war einer der berühmtesten Dänen, nicht? Und er hat eine eigene Villa bekommen von der Carlsberg-Brauerei, nicht? Zur Verfügung gestellt. Immer für den berühmtesten Dänen, der da drin wohnt. Und da hat er auf seiner Eingangstür ein Hufeisen hängen gehabt. Und da hat ihn ein Student einmal gefragt, aber Herr Professor, glauben Sie denn an sowas? Und Niels Bohr hat gesagt, na natürlich nicht. Aber man hat mir versichert, es hilft auch, wenn man nicht dran glaubt. Also. Ja, danke schön.
Gut, wir fangen dann mit der Frage an. Hier vorne wäre schon jemand, der das Mikrofon nehmen möchte. Ich würde ganz würde kurz noch einsteigen, dann gerne an Sie. Wir haben vorhin darüber geredet, Sie haben gesagt, Sie haben sich da immer sehr leicht getan, das zu akzeptieren. Aber was kann man jetzt eben tun, vielleicht so als, keine Ahnung, normal Interessierter, um diese Widersprüchlichkeit innerhalb unseres Denkrahmens ein bisschen aufzuweichen? Hätten Sie da einen Tipp, wo man, ja, in welche Richtung man schauen könnte, ja, damit man, ja, das ein bisschen...
Ja, absolut. Man muss ja nur die Widersprüche, die wir alle haben, ernst nehmen. Das heißt also schon, wenn ich mit einem anderen Menschen spreche, ne, dann ist der Widerspruch, dass ich natürlich recht habe, weil sonst würde ich es ja nicht sagen, aber dass der andere genauso recht hat, sonst würde er es ja nicht sagen oder sie es ja nicht sagen. Ne? Das heißt, mit diesem Widerspruch umzugehen, dass man schon bei ganz einfachen Gesprächen, ne, dass es nicht das Ziel ist, sich durchzusetzen oder ruhig zu sein, sondern eben zu schauen, dass man im Gespräch zu einer Synthese kommt, ne, einer Gemeinsamkeit. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist, gut, dass Sie mich gefragt haben, weil jetzt kommt doch was Wichtiges. Ich bin ja der Meinung, dass der Descartes ja viel angerichtet hat in unserer Gesellschaft, nämlich nicht nur durch sein seine Säule im Denkrahmen, nicht? Also alles zerlegen in seine Teile, sondern auch durch das berühmte Cogito Ergo Sum. Das kennen Sie, ich denke, daher bin ich. Und das sagen alle nachdenklichen Vertreter anderer Kulturen, dass das die abendländische Gesellschaft geprägt hat, nämlich das Individuum. Und ich meine, dass er da einen wesentlichen Punkt übersehen hat, nämlich Descartes hat dieses ich denke, daher bin ich als erwachsener Mensch gesagt, wo er ausgebildet war und denken konnte und gesagt, ich denke, daher bin ich. Nun ist ja konsequent und folgerichtig. Das ist eine Momentaufnahme. Er hat dabei verdrängt oder übersehen, dass er nur deswegen denken kann, weil er mal von einer liebenden Frau erzogen wurde. Es gibt ja, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, einen sogenannten Hospitalismus. Das heißt also, Kinder, die keine Zuwendung haben, sterben einfach. Die können nicht überleben. Es war also die Kommunikation mit anderen Menschen Voraussetzung, dass er denken kann. Deswegen ersetze ich das Cogito Ergo Sum durch Communico Ergo Sumus. Ich kommuniziere, daher sind wir in dieser widersprüchlichen Art und Weise. Oder wir kommunizieren, daher bin ich. Ich bin nicht als einzelner Mensch, niemand ist als einzelner Mensch, sondern jeder und jeder ist immer aus der Kommunikation mit aus der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und das ist es etwas, was man sozusagen internalisieren und leben kann. Und wenn man das lebt, dann ist man schon auf der Spur eines Widerspruches. Ne? Während dieses Individualisieren wird natürlich in unserer Gesellschaft immer schlechter durch die technischen Hilfsmittel. Nicht, wenn das in der U-Bahn heute alle Leute immer nur einen Knopf im Ohr haben und mit ihrem iPhone und weiter arbeiten, dann verstärkt das natürlich das Cogito Ergo Sum, in dem Fall nicht Cogito, sondern Herhaltung.
So, ja. Aber viele von denen kommunizieren gerade, zwar nicht mit den Leuten unsicher.
Ja, ja.
Wir haben hier eine Frage, bitte.
Ich habe es sehr interessant gefunden, dass Sie das westliche Denken an diesen vier Säulen festmachen. Und zwei wesentliche davon sind ja die Widerspruchsfreiheit von Aristoteles. Ich möchte aber dazu bemerken, hier im Westen wurde auch Aristoteles schon überwunden. Seit 2500 Jahren hat sich auch die Logik weiterentwickelt und zum Beispiel Karl Friedrich von Weizsäcker hat ja gesagt, der Quantenmechanik entspräche eher eine mehrwertige Logik und die gibt es ja auch bei uns im Westen. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem östlichen Denkwegen nicht so aus, ob das im Osten schon früher gebräuchlich war. Jedenfalls wurde auch hier im Westen die Logik erweitert und damit wurde so quasi die dritte Säule adaptiert und für die Quantenmechanik angepasst. Und die zweite Säule, nämlich das mehr oder weniger der Reduktionismus von Descartes, der hat trotzdem, auch trotz Quantenmechanik in der westlichen Welt, die wissenschaftlichen Erfolge garantiert. Und ich sehe nicht, wie so ein aufgesetzter Holismus, ich glaube, den vertreten Sie auch nicht, der sehr leicht ins Esoterische abgleitet, da viel bringt. Weil der Punkt ist ja nicht, dass man nicht zerlegt, man zerlegt auch jetzt in der Quantenmechanik weiter. Und das Ganze war schon im mechanischen System mehr als die Teile. Ein Uhrwerk ist auch mehr als nur Teile.
Ja, das ist eben falsch. Nicht mehr ist ja falsch, habe ich ja deutlich gesagt. Das Ganze ist etwas anderes.
Nicht? Etwas anderes, okay. Es sind, aber wenn das östliche Denken so viel bringen würde, hat man dann schon in der makroskopischen Welt Teilchen und Wellen anders gedacht im Osten? Oder ist der springende Punkt, dass man eben den Mikrokosmos entdecken musste, dass man sah, dass ein freies Elektron etwas anderes ist als ein Atom im System? Also wie haben die Ostasiaten, ich weiß es nicht, Ping-Pong-Bälle oder Wasserwellen anders beschrieben? Und sind sie damit der Realität näher gekommen? Ich vermute, nein.
Nein, also das ist ein ganz großes Missverständnis. Die Physik ist ja bei uns entstanden. Nicht? Das heißt also, die Beschäftigung mit diesen Dingen haben die ja gar nicht gehabt vor uns. Aber ich sage Ihnen gerne, was war Ihre erste
mehrwertige Logik?
Ja, mehrwertige Logik natürlich ist bekannt, aber das ist eine Logik, nicht? Das ist einfach ein Versuch, die Logik zu verfeinern. Während das, worauf es ankommt, wiederum ein Versuch, Widersprüche zu eliminieren.
Die Logik aber, die zur Quantentheorie passt.
Nein. Mehrwertige Logik, da muss ich dann schon, Karl Friedrich von Weizsäcker war ein guter Freund von mir, der hat das an anderer Stelle viel tiefer gesagt. Er hat gesagt, Philosophie stellt diejenigen Fragen, die nicht gestellt zu haben, die Erfolgsbedingung des wissenschaftlichen Verfahrens war. Das heißt, das wissenschaftliche Verfahren beruht, die Erfolge des wissenschaftlichen Verfahrens beruhte, ne, sehr lange darauf, dass man gewisse Fragen einfach nicht gestellt hat. Ne? Zum Beispiel, was ist Zeit, was ist Raum, ne? Was ist Bewegung, ne? Das hat man einfach nicht, Veränderung, das hat man nicht gestellt. Und dann hat man diese Erfolge gehabt. Und dann kommt man ja an irgendeinen Punkt, wie um die Jahrhundertwende, es war ja nicht nur die Quantenphysik, es war ja auch die Relativitätstheorie, ne? Wo man draufgekommen ist, jetzt muss man die Fragen doch ein bisschen stellen. Dann werden sie ein bisschen gestellt, dann kommt was Neues heraus und dann braucht man aber die Fragen wieder nicht zu stellen. Ne? So wie der Steinmann eben gesagt hat, verstehen können wir es sowieso nicht. Ne? Ja, das war das Erste, aber zum Zweiten haben Sie ja, wie das dort ist. Ne, ich werde Ihnen das sagen, das habe ich mir am Anfang unterdrückt, wie das weitergegangen ist in Japan. Ne? Wie ich also meine Kollegen gefragt habe, über das buddhistische, ostasiatische Denken würde ich heute sagen. Sie haben dann einen Professor aus dem Sprachdepartement vorgestellt, der hat perfekt Deutsch gekonnt, also das war wunderbar. Und der hat gesagt, nicht über Wählen, nicht wählen, das ist eine physikalische Sache, die ist bei uns entstanden. Damit haben sich die Japaner nicht in unserem Sinn befasst. Erst nachdem sie mit dem Beginn der Meiji-Restauration draufgekommen sind, sie müssen das auch lernen. Nicht? Dann haben sie das ja zusätzlich übernommen. Aber er hat also gesagt, wenn ich mich für buddhistisches Denken interessiere, dann muss ich als erstes lernen, dass Buddhismus ein Begriff ist, den der Buddhist nicht kennt. Jetzt habe ich gesagt, aha, hat er gesagt, weil er ausschließt, was er nicht einschließt. Habe ich wieder gesagt, aha. Ne? Dann hat er gesagt, naja, in Japan gibt es ungefähr 10% Christen und dann gibt es die zwei großen Religionen, Buddhismus und Shintoismus und ungefähr 2/3 der Japaner sind Buddhisten und 2/3 der Japaner sind Shintoisten. Habe ich gesagt, 1/3. Ich sagte, nein, 2/3. Habe ich gesagt, dann war das vorher 1/3. Sagt er, nein, 2/3. Habe ich gesagt, das geht sich aber nicht aus. Sagt er eben. Ne? Sagt er, jetzt haben sie es begriffen. Ne? Das ist das andere Denken. Ne?
Aber es bringt nichts zum Verstehen der Quantenphysik.
Ihnen nicht, vielleicht den Japanern schon. Ne?
Gut, da hinten gibt's
aber. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen von weiter außen zu beleuchten. Wir haben also richtig schön dargelegt, wie das physikalische Denken beginnt mit der Renaissance und den Erfolgen der Physik, dieser Denkrahmen, wie Sie sagen, letztlich aufgrund der Erfolge der Physik zum allgemeinen Denkrahmen aller Wissenschaften zunächst und letztlich zum allgemeinen Denkrahmen der Europäer wurde. Nachdem die Physik es geschafft hat, diesen Denkrahmen allen Europäern zur Verfügung zu stellen, ist es wiederum die Physik, die diesen Denkrahmen überwindet, einen neuen Denkrahmen aufsetzt und jetzt ohne den Esoterikern das Wort zu reden, aber möglicherweise gehen die uns einen Schritt voraus, dass eben auch dieser neue physikalische Denkrahmen im Rahmen von mehreren Jahrhunderten zum allgemeinen europäischen Denkrahmen wird.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde das auch hoffen. Und deswegen habe ich diese Frage gestellt, wer hat gelernt, dass das Atom noch sowas ist, nicht? Und da bin ich dann immer ein bisschen deprimiert, nicht? Weil es ist ja immerhin jetzt schon fast 100 Jahre her, nicht? Und wir könnten langsam anfangen damit, nicht? Aber das ist wahnsinnig schwierig, weil es ja Sicherheit nimmt, nicht? Die Quantenphysik nimmt einem ja Sicherheit, ne? Weil Sicherheit ist eben das mechanistische Denken, ne? Und die geht dann, das geht dann verloren. Ich hoffe auch, dass es so ist, wie Sie sagen.
Wir fangen hier vorne mal an und dann.
Eine Frage zur Medizin, da Sie sich ja auch damit sehr intensiv beschäftigen. Unsere westliche Medizin ist ja rein physikalische, auf unserem physikalischen Weltbild aufbauend. Quantenmedizin ist jetzt in aller Munde, gerade im esoterischen Bereich. Aber wo sehen Sie die Entwicklung unserer Medizin hin, nachdem wir wahrscheinlich die physikalische Medizin irrsinnige Erfolge hat, aber immer noch darauf beruht, die Summe der einzelnen Teile, Blutbild, Röntgenbild, ergibt das Ganze. Und wie Sie gesagt haben, so ist aber doch was anderes, nämlich der Mensch, das Ganze eigentlich. Und wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht?
Ja, also zunächst einmal bin ich, danke für diese Frage, ich halte das für sehr wichtig. Zunächst einmal bin ich ein unverbesserlicher Optimist und freue mich daher in erster Linie, dass es in Wien diese Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin gibt, die gegründet wurde vom Alois Stacher, mit dem ich eng befreundet war, der leider gestorben ist das voriges Jahr, im hohen Alter. Der war Universitätsprofessor für Hämatologie und dann später Gesundheitsstadtrat. Und er hat gesagt, als Universitätsprofessor hat er gelernt, was für unglaubliche Sachen die moderne Medizin kann. Nicht so, das haben Sie ja erzählt. Und als Gesundheitsstadtrat hat er gelernt, wie wenig der durchschnittliche Patient davon hat. Weil der durchschnittliche Patient, den zwickt es irgendwo. Nicht? Und wenn der zum Arzt kommt und sagt, mir zwickt es da, da hat der Arzt, ich zitiere nur den Alois Stacher, hat der Arzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er verschreibt Antirheumatika, aber das ist eigentlich nicht vertretbar, weil die Nebenwirkungen der Antirheumatika eben viel stärker sind als das. Oder er sagt, gehen Sie heim und halten Sie es aus. Es gibt aber sehr viele Möglichkeiten, eben im komplementärmedizinischen Bereich, gegen das Zwicken da schon was zu machen. Und deswegen muss sich die Medizin darum kümmern. Und ich habe vor kurzem, da musste ich ja Einführung halten für Buchpräsentation von einem Arzt, nicht? Also inhaltlich, der auch komplementäre Methoden entwickelt hat, der Universitätsprofessor, nicht? An der Universität in München. Und dort habe ich gesagt, wir haben in unserer Medizin eine großartige medizinische Versorgung. Das ist das, was Sie gesagt haben. Großartig. Ich sage immer, ich bin selber das beste Beispiel. Ich bin vor 21 Jahren am rechten Auge erblindet, und zwar 100% blind. Netzhaut war abgelöst, war mit Laser nichts mehr zu machen, gar nichts. Ne? In einer 2,5-stündigen Hightech-Operation wurde die Netzhaut dann wieder entsprechend bearbeitet, und jetzt sehe ich sie wieder mit beiden Augen. Ne? Das war eine großartige Sache. Aber wir haben also eine großartige medizinische Versorgung, aber wir haben kein Gesundheitswesen. Wir haben überhaupt keins. Die Bezeichnung Gesundheitsminister ist eine Irreführung. Die Bezeichnung Gesundheitsministerium ist eine Irreführung, weil nämlich Österreich ja auch Mitglied bei der Weltgesundheitsorganisation ist und die Weltgesundheitsorganisation definiert, die Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit. Das heißt, die Gesundheit ist was ganz anderes und viel mehr. Und darum kümmert sich die, zumindest bei uns, die Medizin nicht. Und zunächst einmal ist das die Antwort und die Hoffnung. Ja, noch etwas muss ich sagen. Da bin ich ja als Physiker, wenn man so ein bisschen eben hineinriecht, nur in das, was man Gesundheitswesen nennt, schon sehr, sehr enttäuscht, um das vorsichtig zu sagen. Denn wir haben ja die experimentelle Methode entwickelt in der Physik. Nicht? Und ich habe also ein Lehrbuch der Wissenschaftstheorie geschrieben, in dem habe ich gezeigt, an vielen, vielen Beispielen, dass folgende Aussage gilt. Alles, was von einem genügend bedeutenden Theoretiker, habe ich dort gesagt, vorausgesagt wird, wird auch entdeckt, unabhängig davon, ob es existiert oder nicht. Das kann man zeigen an vielen Beispielen. Daher ist in der Physik das Kriterium für die Existenz eines Phänomens nicht die Entdeckung, sondern erst der Nachweis der Reproduzierbarkeit. Das ist eine ganz fundamentale Sache. Nicht? Zum Beispiel, wenn Sie das interessiert, manche Leute sagen das Higgs-Boson beim CERN. Nicht? Das ist ja nur beim CERN entwickelt worden. Nein, die haben zwei Gruppen, die völlig unabhängig voneinander operiert haben. Und damit ihre Unabhängigkeit absolut sicher ist, weil die haben ja gewusst, die Physiker wissen das ja, muss reproduzierbar sein, haben sie eine sogenannte blinde Analyse gemacht. Das heißt, die zwei Gruppen haben beide am CERN bei derselben Maschine operiert, weil Maschine gibt es nur eine. Ne? Aber die Experimente waren vollkommen getrennt und die Daten, die die experimentellen Geräte geliefert haben, sind sofort in einen Computerspeicher gekommen, zu dem niemand Zugang gehabt hat. Das heißt, keiner der experimentellen Gruppen hat gewusst, was sie messen. Wenn man gesagt hat, wenn die beim Kaffee zusammensitzen, nicht, dann reden sie vielleicht doch über irgendwas. Nicht? Also die haben das gar nicht wissen können. Und an einem bestimmten Tag haben sie beide zugleich die Blackbox sozusagen geöffnet und haben festgestellt, ja, Higgs-Bos an der gleichen Stelle. Die einen haben 125 erhalten, die anderen 126. Das ist natürlich das Gleiche. Nicht? Und das ist also Voraussetzung in der Physik und in der Medizin. Ist es ja so, dass wenn ein Pharmakonzern irgendein Mittel entwickelt, dann gibt es einen Auftrag an irgendein Universitätsinstitut zu testen, ob das wirkt. Ne? Und wenn dieser Test positiv ist, dann kommt es auf den Markt. Das ist also meines Erachtens noch eine vollkommene Verbiegung dessen, was die naturwissenschaftliche Methode, also von Evidence-Based Medizin, kann dann keine Rede sein. Sondern das müsste man so dann jemandem den Auftrag geben, ein Institut, und dann einem befeindeten Institut zu bitten, das zu überprüfen. Nicht? Und nur wenn die sagen, ja, das tut uns leid, in dem Fall müssen wir ihm Recht geben, nicht? Dann können wir sicher sein, dass das wirkt. Nicht? Von der Physik her gesehen. Nicht? Medizin macht das aber nicht oder weitgehend nicht und das macht mir schon große Sorgen.
Eine Frage bitte. Exzellenz, Sie hatten 1983 ein Buch heraus und veröffentlicht und zwar das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters und da haben Sie die Aussprüche vom Johannesevangelium 5,13. Jesus sagt, ich alleine mache Zeugnis über mich und es ist wahr und dann 8,31 haben Sie gesagt, er widerspricht sich, weil wenn ich von mir Zeugnis ablege, ist es nicht wahr. Ja?
Ja.
Und haben Sie jetzt in der Zwischenzeit 30 Jahre mit Hilfe der Quantenphysik diesen Widerspruch aufgelöst, weil man kann sich das schwarze Loch, weil wir existieren alle im Sinne einem Hologramm, neuesten theoretischen physikalischen Denkmustern, wird das ganze Universum abgespeichert an einem schwarzen Loch, zweidimensional und Hologramm, und dann kommen wir auch wieder in den Wickel mit Jaspers objektiv subjektiv und auch mit der Schröderschen Katze, es wird zu viel, alles in 5 Minuten zu pressen, da ist er der Experimentator, der schafft ja Universen. Und der Lloyd Seth sagt, dann schaffen wir es hier Universum. Warum sitzen wir da? Weil wir das Buch geschrieben haben und die Information, die kreiert neue Universen. Es gibt ja nicht nur ein Universum. Also dann sprechen Sie wieder von Community Geist, also dass das gesamte Bewusstsein schon da ist, was die alten Griechen auch schon hatten. Und wie lösen Sie diesen Widerspruch auf, wenn Sie mikroskopisch jetzt das betrachten, die Aussage von Jesus, aus dem Kontext herausgerissen und ich hüpfe gedanklich in die Quantenphysik, dann lösen Sie diesen Widerspruch auf und sagen, er hat sich nicht widersprochen. Aber wenn Sie in den Kontext hineingeben, richtig griechischen Urtext, dann steht ja, ich alleine gebe Zeugnis auf und das ist wahr. Und warum? Er widerspricht sich ja nicht. Sie schreiben in Ihrem Buch schon vor 30 Jahren, dass er sich widerspricht. Also wie lösen Sie das?
Sie haben ja den Widerspruch gesagt, nicht? An einer Stelle heißt es, Wenn ich über mich Zeugnis gebe, ist mein Zeugnis wahr. Und an anderer Stelle heißt, wenn ich über mich Zeugnis gebe, ist es nicht wahr. Das ist ein Widerspruch, ist gar keine Frage. Nicht? Nur, ich habe das nicht gesagt, um ihn zu züchtigen, dass er einen Widerspruch gemacht hat, sondern darauf hinzuweisen, dass es große Domänen unseres Seins gibt, in dem die Widerspruchsfreiheit nicht vernünftig ist. Das ist nicht vernünftig, das zu verlangen. Denn man kann ja dann schauen, was er damit gemeint hat. Da möchte jetzt nicht auf die Details eingehen. Nicht? Das heißt, dort gilt es nicht, Widersprüche zu eliminieren. Das ist die platonische Idee. Nicht Widersprüche zu eliminieren, sondern Widersprüche zur Synthese zu führen. Zu sehen, wie zum Beispiel ganz konkret, wie ich zuerst gesagt habe in einer Diskussion. Nicht? Das gilt nicht im Allgemeinen zu fragen, wer hat Recht. Es kann schon vorkommen, dass das auch der Fall ist, nicht? Dass es ein eliminierbarer Widerspruch ist. Aber sehr häufig ist es doch, insbesondere bei politischen Diskussionen und so weiter, so, dass man sagt, schauen wir, ob wir eine Ebene finden, mit der wir beide einverstanden sein können. Nicht? Und das ist das, was man dialektische Philosophie nennt, im Gegensatz zur aristotelischen, zur logischen Philosophie. Nicht? Und die hat ihre vernünftigen Anwendungsgebiete und die andere hat ihre vernünftigen Anwendungsgebiete. Also dieses Beispiel habe ich nicht gebraucht, um den Jesus zu bezichtigen, hat sich widersprochen, sondern um zu zeigen, dass es eben Gebiete und gerade im Glauben, nicht, Gebiete gibt, wo es also nicht sinnvoll ist, nach Widerspruchsfreiheit zu fragen. Nicht? Das war die Idee. Nein, eben.
Und falsch oder falsch und richtig, sondern die Nützlichkeit.
Nein, also das lehne ich zutiefst ab, das ist ein Missverständnis. Zunächst einmal müssen wir unterscheiden, Sie haben es schon angedeutet. Das ist ein Unterschied, der leider in unserer Kultur auch untergegangen ist. Nämlich zunächst einmal der Unterschied zwischen richtig und wahr. Das wird oft vermischt. Also 2 mal 2 ist 4 ist nicht wahr, sondern richtig. Und wenn einer sagt, 2 mal 2 ist 5, hat er sich geirrt, der Irrtum muss richtig gestellt werden, aber er ist deswegen kein schlechter Mensch. Das ist einfach ein Irrtum, nicht? Der überhaupt keine ethischen Konsequenzen hat, sozusagen. Die Wahrheit, nicht? Also das, was richtig ist, ist formal beweisbar. Das ist im extremen Fall die Mathematik, da habe ich das Beispiel gebracht. Die Wahrheit verlangt überhaupt gar nicht danach, richtig zu sein. Sondern die Wahrheit verlangt danach, dass sich mindestens ein Mensch mit ihr identifiziert. Eine Wahrheit, mit der sich kein Mensch identifiziert, ist keine Wahrheit, sondern ist vielleicht historisch interessant oder so. Das heißt, die Wahrheit verlangt die Identifikation. Das für wahr halten, was man auch nicht für wahr halten müsste. Das ist eine persönliche Entscheidung. Und ich sage immer 2 Beispiele, nicht? Das eine ist das Offensichtliche, das sind eben die Glaubensbekenntnisse von Menschen, nicht? Das sind Wahrheiten, zu denen sich eine gewisse Gruppe von Menschen, mit denen sich eine gewisse Gruppe von Menschen identifiziert, aber nachdem es verschiedene Glaubensgemeinschaften gibt, ne, gibt es andere Gruppen von Menschen, die sich nicht mit der, sondern mit einer anderen identifizieren. Und dann kommt das im großen Stil letzten Endes die Forderung, die ich im Individuellen gehabt habe. Es gilt dann auch zu schauen, wo gibt es hier Einigkeit und wo nicht. Das hat also mit Utilitarismus nichts zu tun. Und jetzt kommt dazu, dass die Aussagen der Naturwissenschaft weder wahr noch richtig sind. Denn sie sind nicht richtig in dem Sinne, dass sie nicht beweisbar sind. Die Naturgesetze können nicht bewiesen werden. Und wenn ich frage, zum Beispiel, jetzt können wir doch den Kepler noch hereinbringen, wenn ich frage, ist das erste Keplersche Gesetz richtig, dann muss ich eigentlich als Physiker sagen, nein. Denn das erste Keplersche Gesetz heißt, die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in der an einem Brennpunkt die Sonne steht. Und es gibt im gesamten Universum keine einzige Planetenbahn, die eine Ellipse ist. Also im Vergleich mit der Realität ist es nicht richtig. Sondern es ist eine andere Idee. Und zwar deswegen, weil das Gesetz nur dann gilt, wenn es außer Sonne und dem Planeten sonst überhaupt nichts gibt. Und außerdem müssen die Sonne und der Planet ideal kugelsymmetrisch sein, sonst gilt es auch nicht. Das heißt, das ist eine Näherung, die wir schaffen, die zunächst einmal mit der Welt, in der wir leben, nicht übereinstimmt. Wiederum Karl Friedrich von Weizsäcker, wenn Sie wollen, der gesagt hat, Galilei erzielte seine Erfolge, weil er es wagte, die Welt so zu beschreiben, wie wir sie nicht erfahren. Das ist die Idee der Naturwissenschaft. Die Welt, die wir erfahren, ist so kompliziert, dass wir sie nicht beschreiben können. Aber wir können eine vereinfachte Welt mathematisch formulieren und von dieser auf die Welt, in der wir leben, schließen. Aber das sind natürlich Schlüsse, die nie vollständig sind, sondern immer in sukzessiver Approximation. Unter Ausklammerung von vielen Dingen, wie Geist und Seele zum Beispiel. Und deswegen, es ist aber auch nicht notwendig, dass sich irgendjemand mit den Naturgesetzen identifiziert. Ich sage immer, wenn Sie eine Flugreise antreten, dann kommen Sie in Schwechat zum Schalter und da werden Sie dann gefragt, ob Sie Anschlussflug haben, ob Sie Gepäck aufgeben wollen, ob Sie einen Gangsitz wollen und so weiter, alles mögliche gefragt. Aber die Dame oder der Herr dort kämen nie auf die Idee, Sie zu fragen, ob Sie an die Bernoullischen Gesetze über den Auftrieb an der Tragfläche glauben. Weil das ist völlig, ja, ruft immer Gelächter hervor, meine Damen und Herren. Vor 400 Jahren hat es keinen Menschen auf dieser Welt gegeben, der so etwas für möglich gehalten hätte. Und bis vor 150 Jahren hat es außerhalb der abendländischen Welt keinen Menschen gegeben, der so etwas für möglich gehalten hätte. Dass man also so Dinge konstruiert, die funktionieren unabhängig davon, wie wir dazu stehen. Das ist eine unglaubliche Errungenschaft der letzten paar Jahrhunderte. Und deswegen sage ich, die Naturgesetze sind weder richtig noch wahr, sondern bilden eine dritte Kategorie, die nenne ich gesicherte Erkenntnis, sicheres Wissen. Sicher in dem Sinn, dass wir uns verlassen können drauf, wenn wir ins Flugzeug einsteigen. Kein Mensch zweifelt daran, dass das fliegen wird. Man kann daran zweifeln, ob der Kapitän nüchtern ist, nicht oder so. Aber kann nicht daran zweifeln, ob die Gesetze funktionieren. Sonst fliegt auf jeden Fall. Das heißt, das ist also in dem Sinn gesichert. Das ist eine dritte Kategorie, die nicht verwechselt werden darf mit richtig oder wahr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wir haben hier eine Frage, bitte.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Sie haben wahrscheinlich hier im Raum die größte Kenntnis der Mathematik, die der Quantenmechanik zugrunde liegt. Und sind Sie der Meinung, dass mit der Kenntnis der Mathematik, die Sie haben, für Sie der Widerspruch zwischen Teilchen- und Wellenbild ein wenig geringer ist, wie bei uns, ja, genauso groß ist wie bei uns? Oder ja, haben Sie quasi in der Vorstellung die gleichen Probleme oder löst sich mit der Mathematik, Schrödinger-Gleichung und so weiter, ein bisschen was auf bei Ihnen?
Also bin ich sehr froh, dass Sie das anschneiden. Bei mir nicht, aber es besteht eine große Gefahr. Ich habe einmal bei einem Medizinerkongress in Wien eben auch einen Vortrag gehalten über Quantenmechanik, nicht? Und in dem Sinn, wie ich es da gemacht habe, und nachher sind zwei junge Studenten zu mir gekommen und haben gesagt, sie haben da ständig von Widersprüchen geredet. Wir haben jetzt gerade eine Quantenmechanik-Vorlesung gehört, da war von Widersprüchen überhaupt nicht die Rede. Habe ich gesagt, aha, das ist aber schlecht, habe ich gesagt. Haben Sie dort gelernt, ne? Die Schrödinger-Gleichung, die kann man doch lösen. Ne? Und das ist die Gefahr. Man kann nämlich eine Quantenmechanik-Vorlesung halten, indem man nur zeigt, wie man die Schrödinger-Gleichung, das ist eine komplizierte Differentialgleichung, wie man die mathematisch löst. Damit kann man ein ganzes Semester füllen. Ne? Und da habe ich gesagt, na gut, und was ist die Lösung der Schrödinger-Gleichung? Ne? Haben sie gesagt, na, das ist das Psi. Ne? Da habe ich gesagt, ja, so nennt man das. Ne? Aber was ist das? Ne? Ja, das ist die Lösung der Schrödinger-Gleichung. Ne? Ich sage, ja. Ne? Und jetzt, das können sie errechnen. Und jetzt kommt der Widerspruch erst bei der Interpretation. Dieses Psi, absolut Quadrat, genau genommen, ne, kann man nämlich entweder kontinuierlich oder diskret, entweder als Teilchen oder als Welle interpretieren. Und man muss es tun, weil im Experiment beides vorkommt. Nicht? Also wenn ich zum Beispiel ein Wasserstoffatom nehme und Elektron drauf schieße, und das Psi, die Psi-Funktion beschreibt die Form des, die Ladungsdichte in dem, entweder die Ladungsdichte in der Hülle des Wasserstoffatoms oder die sogenannte Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Mit anderen Worten, wenn ich das Elektron herausschieße, wo das am häufigsten ist. Nicht? Und wenn ich aber jetzt das Experiment mache, dann wird in einigen Fällen das Elektron sozusagen das ganze Atom sehen und die Ladungsverteilung drinnen bekannt geben. Und in anderen Fällen wird es das Elektron herausschießen und es kommt das Teilchen heraus. Und welches eintrifft, ist wieder nicht zu sagen. Das unterliegt dem objektiven Zufall. Das heißt, die Schwierigkeit liegt überhaupt, natürlich, die Schwierigkeit kann in der Mathematik liegen, wenn man es noch nicht kann, nicht? Aber das kann man lernen. Nicht? Die Schwierigkeit kommt dann bei der Interpretation herein. Nicht? Ja, ist, wie ich zuerst gesagt habe, ich habe insofern Vorteile, als ich mich immer für asiatisches Denken interessiert habe. Nicht? Da ist das, ne? das berühmte Tao Te Ching von Lao Tse beginnt mit dem Satz, das ausgesprochene Tao ist nicht das Tao. Ne? Das ist ein wunderschöner Widerspruch. Das heißt, dann überlegen, was er meint. Ne? Könnte ich Ihnen jetzt sagen, es wäre ein eigener Vortrag.
Ich hätte auch eine Frage. Ich gehöre hier zu den dümmsten anzunehmenden Usern. Oh, Entschuldigung, war ich zu früh?
Kein Problem, bis zum nächsten.
Wann gibt man sich mit den Widersprüchen zufrieden? Also ist nicht das Auflösen der Widersprüche eigentlich der Motor, um weiter zu forschen? Und wann sagt man, jetzt sind wir trotzdem zu einer Erkenntnis gelangt?
Ja. Naja, da muss man eben unterscheiden, es gibt verschiedene Arten von Widersprüchen. Es gibt die sogenannten logischen Widersprüche, bei denen ein Fehler vorliegt. Und da muss man so lang weitergehen, bis man also den Widerspruch eliminiert hat. Und dann gibt es die sogenannten dialektischen Widersprüche, die wesentlich dazugehören, um eine Sache zu verstehen. Und das zu unterscheiden, nicht? Das ist natürlich eine schwierige Sache, das ist die Entwicklung der Geschichte, nicht? Wo man dann draufkommt, das ist ein Widerspruch, den man nicht eliminieren kann. Ja, Lassen wir das, ich wollte da was Vernünftiges sagen. Da ist man eben dann, es hat ja lang gebraucht, bis die Leute das akzeptiert haben, dass da ein Widerspruch vorliegt, den man nicht eliminieren kann. Ne? Eben zwischen Welle und Teilchen. Ne? Das ist auch ein Vorgang. Nicht? Und ja, das wollte ich sagen. Man kann das sogar genau, das habe ich in meiner Wissenschaftstheorie ausgearbeitet, man kann 5 Stufen unterscheiden, über die jeder Widerspruch in der Wissenschaft geht, bis er eliminiert ist. Und erst bei der letzten kommt man dann drauf, er ist nicht zu eliminieren. Die erste Stufe ist, die nenne ich die Stufe der Kritik. Also wenn ein Experiment der gängigen Vorstellung widerspricht, muss man mal schauen, ist das Experiment reproduzierbar. Nicht? Und das stellt sich dann oft als nicht reproduzierbar heraus. Die zweite Stufe ist, wenn das Experiment reproduzierbar ist und man draufgekommen ist, da ist ein Widerspruch, was Neues. Nicht? Dann muss man auf einer zweiten Stufe zunächst einmal eine sogenannte phänomenologische Analyse machen. Das heißt, man muss das neue Phänomen genau analysieren und schauen, was sind die Messgrößen und was kann man dazu sagen. Dann auf der dritten Ebene, das hat der Karl Popper genau beschrieben, nicht, beginnt dann entweder eine Zusatzhypothese oder eine Einschränkung des Gültigkeitsbereiches der alten Theorie. Nicht? Wobei er sagt, Zusatzhypothese darf ich nur dann machen, wenn sie unabhängig überprüfbar ist. Also wiederum falsifizierbar, wie das heißt. Und die vierte Stufe ist Modifikation der Theorie, wo man zum Beispiel die Relativitätstheorie war so ein Beispiel, da musste der Widerspruch bis auf die vierte Stufe kommen, ne? Da ist man draufgekommen, dann muss man eine völlig neue Theorie machen. Das ist dann der sogenannte Paradigmenwechsel von Kuhn. Und dann gibt es aber eben bisher in der Naturwissenschaft nur einen einzigen Widerspruch, der selbst dort nicht eliminierbar war, und der ist dann auf die fünfte Stufe gehoben worden, auf die Synthese, und das ist der Widerspruch zwischen Welle und Teilchen. Ne? Also das ist ein langer Prozess, das kann man nicht so entscheiden, dass ich sage, den Widerspruch nehme ich und den, sondern das ist ein langer Prozess, bis man eben da sicher ist, dass das so ist.
So, wir haben das vorher.
Ich möchte auch noch da anschließen bei dem quantenphysikalischen Aspekt. Und zwar, wenn in Wechselwirkung das Elektron mit dem Atomkern sozusagen seine Diskretion abgibt und zu einem Elektronenkit oder Elektronenwolke wird, wie haben dann die Entdecker oder die Erfinder des Periodensystems diese diskreten Elektronen dann entdeckt oder ausfindig gemacht? Gibt es da historisch irgendwelche
Das Periodensystem, Versuche? Das Periodensystem ist ja entstanden lang vor dieser Zeit, nicht? Ja. Und das ist ja auf chemischen Weg entstanden, dass man die chemischen Ähnlichkeiten von Elementen herausgefunden hat, nicht?
Ja, man hat diese Elektronen auch mit den Schalen, Pauli hat daran gearbeitet, Pauli-Prinzip und so weiter, dann doch als diskrete Elektronen verstanden wollen.
Nein. Also zunächst einmal, das Periodensystem, das ist viel älter. Nicht? Und die Frage war dann, wieso kommt es dazu? Nicht? Und da war ich, bin froh, dass ich den Pauli erwähne, weil ich habe zuerst überlegt, ob ich das dazu sagen soll, aber wollte es dann aus Zeitgründen nicht, das kann ich nicht, sondern die eigene Frage stellen. Das ist nämlich das typische Zeichen einer Zusatzhypothese. Nicht? Und ich habe gesagt, Zusatzhypothesen darf man nur machen, wenn sie unabhängig überprüfbar ist. Nicht? Der Pauli hat einfach gesagt, also man hat das Wasserstoffatom, ein Proton und ein Elektron. Dann das Heliumatom, ein Kern, nicht, mit 2 Protonen, 2 Neutronen und 2 Elektronen. Und dann kommt das Lithiumatom und das ist wieder sozusagen unterm Wasserstoffatom, weil das dritte Elektron nicht mehr sich in den Grundzustand bewegen kann, sondern es ist wieder so wie beim Wasserstoffatom, eines sozusagen weiter außen und ist es dann beim Lithium. Und das war völlig unverstanden, quantenmechanisch. Ne? Und da hat der Pauli die paulische Ausschließungshypothese geschaffen, hat nämlich gesagt, Elektronen müssen sich immer in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden. Und nachdem sie den Spin haben, können 2 Elektronen geometrisch sozusagen den gleichen Zustand einfüllen, wenn sie sich im Spin unterscheiden. Aber der Spin hat nur 2 Einstellungsmöglichkeiten, das dritte Elektron kam da nicht mehr hin. Nicht? Und das ist zunächst einmal gesehen lediglich eine andere Beschreibung des Umstandes, nicht, dass die hineinfallen. Nicht? Und dann kann man aber diese Hypothese mathematisch fassen. Und da gibt es unabhängige Überprüfungen davon, die sich alle als richtig herausgestellt haben. Nicht? Und einen Nobelpreis gekriegt. Das ist übrigens der einzige Nobelpreis, soviel ich weiß. Nicht? Beim Nobelpreis muss immer stehen, wofür er vergeben wurde. Nicht? Also zum Beispiel jetzt für die Entdeckung des Higgs-Bosons. Nicht? Paul ist der einzige Nobelpreis, bei dem steht, für das nach ihm benannte Prinzip. Weil man das also so schlecht beschreiben kann.
Was ist denn gut? Wir haben da hinten eine Wortmeldung und hier vorne hätten wir jemanden, der fragen möchte.
Petl, bitte, wie... Bitte, wie groß ist die Unschärfe in dem von Ihnen als nicht ganz richtig bezeichneten ersten Keplerschen Gesetz, wonach die Planeten rund um die Sonne in elliptischen Bahnen kreisen? Und wie sehr kann man einem Naturwissenschaftler, der studierter Biologe ist, vielleicht auch Geograf und seit 40 Jahren Expeditionen durch alle Kontinente macht, das ist der Herr Professor Friedhuber, wie sehr kann man dem glauben, die Behauptung, dass der höchste Punkt der Erde nicht der Mount Everest ist, sondern der Chimborazo in Äquatornähe, weil dort die Schwerkraft größer ist als am Mount Everest. Ja.
Ja.
Na, das habe ich mich verirrt.
Ja, ist ja wurscht.
Am Mount Everest ja. Ist aufgrund seiner größeren Entfernung vom Äquator Schwerkraft offenbar nicht ganz der Höhe entsprechend.
Ja. Also, Sie waren ja zwei Fragen, nicht? Das erste mit der Keplerschen Ellipse. Ich beantworte die zweite Frage, der geht ein bisschen schneller. Also, wenn Sie mich fragen jetzt, als Herbert Pitschmann, nicht als Professor, nicht? Würde ich sagen, das mit der Schwerkraft können Sie vergessen. Nicht? Denn die Messung der Höhe des Mount Everest ist ja nicht nur eine Sache der Schwerkraft, sondern das geht ja geometrisch und auf alle möglichen Arten. Also wenn Sie mich fragen, ich würde ziemlich viel wetten darauf, dass der Mount Everest der höchste Berg ist. Und das mit der Schwerkraft, da muss man ja überhaupt vorsichtig sein. Es gibt ja Anomalien der Schwerkraft, die sich einfach daraus ergeben, dass die Erde eben kein kugelförmiges Objekt ist, sondern es da Abweichungen gibt. Auf diese Art und Weise suchen ja die Erdölfirmen, nicht? Neue Erdöllager. Nicht? Weil wenn irgendwo ein großes Erdöllager ist, ist dort die Masse anders und daher die Schwerkraft anders. Nicht? Und mit der Änderung der Schwerkraft sucht man solche Sachen. Und außerdem gibt es bezüglich der Schwerkraft, kenne ich einige esoterische Beispiele, wo also angeblich die Schwerkraft so schief geht oder so. Und da wär ich sehr vorsichtig. Das erste ist eine interessante Frage, denn Sie sagen, wie groß ist die Unschärfe, nicht, bei den Kepler-Ellipsen? Naja, die ist ja, nehmen wir den Merkur, nicht? Der Merkur bewegt sich nicht auf einer Ellipse, aus dem einfachen Grund, weil in der Nähe die Venus ist, nicht? Und ich sage immer scherzhaft, wer gerät nicht ins Rotieren, wenn die Venus in der Nähe ist, nicht? Also die Venus lenkt natürlich die Merkurbahn ab, und zwar ziemlich gewaltig, also so ein großer, kann ihn jetzt nicht quantitativ angeben, aber ein großer Abweichung von der Kepler-Ellipse, aber die kann man ja berechnen, nicht? Und die wurde auch berechnet. Und er hat gesagt, nehmen wir jetzt den Einfluss der Venus weg, dann müsste ja die Merkurbahn ziemlich genau eine Ellipse sein. Nicht? Weil die Erde ist dann schon ein bisschen weiter weg, nicht? Und das kann man auch berechnen, und wenn man das immer genauer berechnet, dann müsste eine Ellipse herauskommen. Es hat sich herausgestellt, es ist keine Ellipse herausgekommen. Und es war immer eine Abweichung. Und das ist ein interessanter Fall, weil nämlich... Kann ich das noch ein bisschen ausführlicher? Ja, weil das ist ein spannender Fall. Herschel hat den Uranus entdeckt. Also Bis dahin hat man gekannt, nicht? Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn. Nicht? Und dann hat er einen neuen Planeten entdeckt, nämlich den Uranus. Und die Bahn des Uranus bestimmt. Und dann war der Uranus eine Zeit lang nicht sichtbar, weil er also nur untertags da innerhalb der Reichweite der Instrumente war. Und dann hat man einfach nach ein paar Wochen, wie er wieder sichtbar hätte sein sollen, hat man nach der Bahnberechnung hat man gesagt, wo er sein muss, ne? Und hat dort hingeschaut und dort war er nicht. Dann hat man woanders gefunden und hat also festgestellt, dass der Uranus den Newtonschen Gesetzen nicht folgt. Und jetzt hat es genau nach dieser Stufenskala, die ich zuerst angegeben habe, nicht, hat es Leute gegeben, also nachdem das also wieder also reproduzierbar sich herausgestellt hat, hat man gesagt, naja, jetzt müssen wir schauen, vielleicht sind da draußen die Newtonschen Gesetze nicht mehr so gültig wie bei uns. Das wäre also Einschränkung des Gültigkeitsbereiches. Nicht? Das ist aber immer sehr unbefriedigend. Nicht? Und eine andere Möglichkeit war, und die wurde von zwei Herren aufgegriffen, von Adams und Le Verrier, die gesagt haben, da muss es da draußen noch einen weiteren Planeten geben, nämlich, wir nennen ihn heute Neptun, nicht? Der die Plan des Uranus so stört, dass er eben woanders war. Und die haben aus der Störung der Uranusbahn die Lage dieses Planeten für einen bestimmten Tag berechnet. Adams noch vor dem Le Verrier, aber der Adams war sehr kommunikationsgestörter, fast mathematisch orientierter Mensch. Der wurde nicht ernst genommen, es hat niemand hingeschaut. Der Le Verrier war Franzose, das war sehr populär und so, und da hat dann der Berliner Astronom hingeschaut und hat dort den Neptun entdeckt. Nicht? Das ist einer der ganz großen Triumphe des mechanistischen Denkens der Physik. Nicht? Da konnte man also wirklich sagen, ja, aus der Störung der Uranusbahn den Neptun berechnen, und der war dort, genau dort, wo er ihn vorhergesagt hat. Warum erzähle ich das? Wegen des Merkur. Und ich habe gesagt, also beim Merkur hat man alle Störungen berechnet, und es ist immer noch eine Abweichung von der Ellipsenbahn herausgekommen. Das heißt, die Ellipse hat sich trotzdem noch ein Stück weiter gedreht. Und da hat der Le Verrier natürlich verständlich, das ist immer so in der Geschichte der Naturwissenschaft, hat er gesagt, habe ich einmal großen Erfolg gehabt, werde ich sicher ein zweites Mal haben. Er hat so gesagt, da muss es zwischen Sonne und Merkur auch noch einen Planeten geben, der die Merkurbahn ein bisschen stört, wenn es die anderen nicht tun. Der Planet hat den Namen Vulkan bekommen und wurde 12-mal entdeckt. Aber nicht reproduzierbar. Das ist ein Beispiel dafür. Und da bedurfte es dann der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein, der gesagt hat, wenn man ganz genau schaut, ist das der Keplersche Gesetz überhaupt falsch. Die Bahnen der Planeten sind keine strengen Ellipsen. Wenn sie sich in der Nähe einer großen Masse befinden, die wären das nur, wenn der Raum eben wäre, aber in der Nähe einer großen Masse ist der Raumzeit gekrümmt, und das gibt einen zusätzlichen Effekt. Nicht? Das war dann der große Triumph, einer der großen Triumphe für die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, dass er dann die Merkurbahn richtig beschreiben konnte.
Gut. Jetzt noch eine Frage, bitte.
Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, Karl Friedrich von Weizsäcker hat eigentlich bis in seine letzten Lebenstage die Deutung der Quantenphysik als nicht abgeschlossen gesehen. Jetzt hätte mich eines interessiert, wenn ich Ihnen so zuhöre, scheint mir dieses doch jetzt weitgehend geschehen zu sein.
Weitgehend?
Das dürfte weitgehend geschehen zu sein, die Deutung.
Ja, absolut, ja.
Das heißt also, er hat sozusagen sein Leben beendet, ohne die Deutung zu akzeptieren in der Form.
Also, nachdem wir da so nett und freundlich zusammensitzen, sage ich jetzt etwas, was ich normalerweise nicht so sage. Ich bin nämlich auch Gründungsmitglied der Karl Friedrich von Weizsäcker Gesellschaft in Deutschland und in Österreich, also sehr verbunden mit Karl Friedrich von Weizsäcker. Aber es ist ein menschliches Phänomen, dass ganz bedeutende Wissenschaftler, ich nenne jetzt nur Albert Einstein, Werner Heisenberg und eben Karl Friedrich von Weizsäcker, in den letzten Lebensjahren das Gefühl haben, sie müssen noch also die Weltformel finden, ne, sozusagen. Ne? Albert Einstein hat das mit der schiefsymmetrischen Relativitätstheorie versucht, Werner von Heisenberg mit der Weltformel eben, die damals herumgegeistert ist, mit der nichtlinearen Spinortheorie, nicht? Und Karl Friedrich Weitz von Weizsäcker mit seiner Urtheorie, nicht? Und dazu gehört natürlich auch, dass man sagt, ich setze erst den Schlussstein, die anderen wissen das noch nicht, nicht? Und das ist ein durchaus menschliches Phänomen, das man aber als solches, glaube ich, so nehmen muss, ja.
Weiter eine Frage, und das ist dann leider die letzte. Sie können aber gerne noch hier bleiben. Ich weiß nicht, wie lange Sie noch Zeit haben, ob Sie noch hier bleiben wollen für informelle Fragen eventuell.
Ja, mal schauen. Ja.
Zur Schwerkraft. In einem Aufsatz stellen Sie die Frage, ob.
Ein bisschen direkter. Direkter ran.
Zurück Danke. Zur Schwerkraft. In einem Aufsatz stellen Sie die Frage, ob Newton die Schwerkraft entdeckt oder erfunden hat. Können Sie darüber was sagen?
Ja, ich habe diese Frage immer in meiner Wissenschaftstheorie-Vorlesung gestellt und in den letzten Jahren geht das nicht, weil die sagen alle sofort, dass sie erfunden, und wenn ich sage, aha, und bitte, was ist die Begründung? Ja, es steht im Internet. Also, da geht es nicht mehr. Nein, das ist eine typische Entweder-Oder-Frage, wo man sagen muss, es ist beides zutreffend. Denn er hat die Schwerkraft natürlich nicht entdeckt. Niemand kann die Schwerkraft entdecken, weil man ja nur ihre Konsequenzen sieht. Und aus den Konsequenzen kann man auch nicht direkt auf die Schwerkraft schließen. Sonst hätte ja, weil die Leute haben auch vor Newton schon gesehen, dass die Gegenstände runterfallen, nicht? Wenn man sie auslässt. Und dass die Planeten eben oben bleiben, sozusagen. Nicht? Das heißt, er hat diese Ursache als für diese Tatsachen, insofern erfunden, als er sich sozusagen geschaffen hat. Vor ihm hat es das gar nicht gegeben. Aber ihre konkrete Form, nämlich dass die Kraft mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, die ist natürlich eine Entdeckung. Nicht, dass nur aus so einer Kraft die Planeten, die Ellipsenbahn entsteht. Das hat er sozusagen entdeckt. Also es ist beides. Nun, dass er sie erfunden hat, dafür spricht, dass es die Schwerkraft ja gar nicht gibt. Das ist so ähnlich wie mit dem Atommodell, das da so herumgeht. Nicht? Seit 1915 wissen wir, dass der Grund für das Fallen von Körpern und für die Tatsache, dass die Planeten da oben bleiben, nicht eine Kraft ist, sondern die Geometrie der Raumzeit. Das ist die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Das heißt, da gibt es die Schwerkraft gar nicht mehr. Und trotzdem, und es ist sogar so, würden wir heute noch annehmen, dass die Schwerkraft die Ursache für das alles ist, dann würde unser GPS nicht funktionieren. Das GPS braucht nämlich eine so hohe Genauigkeit, dass man dazu die Grundannahme machen muss, dass die Bewegung der Körper nicht durch eine Kraft erfolgt, sondern durch die Geometrie der Raumzeit. Sonst würde das GPS nicht funktionieren, ne? Und da gibt es ja eine nette Geschichte, die ich vielleicht als Abschluss erzählen darf. Sie wissen ja, das GPS ist ja ursprünglich eine amerikanische Erfindung des amerikanischen Militärs. Und es war ja streng geheim bis zum Ende des Kalten Krieges. Nicht? Dann haben die Amerikaner gesagt, also eine etwas abgeschwächte Version können wir jetzt der Welt freigeben. Nicht? Und da geht also die Geschichte, es ist jetzt zum Schluss, ist eine Geschichte, ne, mit einem wahren Kern, dass also das Militär, also die Konstruktion alle gemacht hat, mit Physikern gemeinsam, und die Physiker haben dann gesagt, so, ihr müsst jetzt noch eine Korrektur anbringen, denn die Uhren in den Satelliten, die gehen langsamer. Und da haben die Militärs gesagt, so ein Blödsinn, das sind die besten Atomuhren, die es gibt, nicht? Die gehen ganz genau. Haben die gesagt, ja, aber die gehen nicht deswegen langsam, weil die Uhren schlecht sind, sondern die gehen langsam wegen der Krümmung der Raumzeit, nicht? Und daraufhin haben die Militärs gesagt, ja, so ein Blödsinn, haben wir überhaupt noch nie gehört, nicht? Und daraufhin haben die Physiker gesagt, gut, dann wird das nicht funktionieren, nicht? Und dann haben sie einen Kompromiss gemacht und haben gesagt, okay, weil das war nicht glaubhaft. Die haben gesagt, wir machen das so. Es ist eine recht relativ einfache Korrektur. Wir geben so einen Chip dazu, der diese Korrektur macht. Aber den schaltet man nicht gleich dazu, sondern den können wir von der Erde dann dazu schalten, sozusagen. Und erst wie sie gesehen haben, dass das ohne den Chip wirklich nicht funktioniert, wenn wir dazu geschalten haben, funktioniert es. Das heißt also, das ist ein direkter. Jeder, der ein GPS benutzt, verifiziert damit, dass es keine Schwerkraft gibt, sondern eine Raumzeitkrümmung. Die Schwerkraft ist eine Näherung, ne? Dazu. Aber sonst würde das GPS nicht funktionieren. Wie? Wenn Sie wollen,
ich... Ja, vielen herzlichen Dank. Also wenn der eine oder andere vielleicht nicht zustanden hat, das ist auf jeden Fall Inspiration. Vielen Dank. Ja, vielleicht flott nach Hause und vielleicht nochmal nachlesen, wie war das mit der Relativitätstheorie nochmal genau. Auch das wird ja wahnsinnig gut erklärt, wie wir wissen. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch. Ich darf Ihnen ganz kurz noch ankündigen, was nächsten Montag ist. Ganz anderes Feld, aber nichtsdestotrotz nicht weniger interessant. Sabine und Roland Bösel, Psychotherapeuten, erörtern die Frage, warum Eltern keinen Beipackzettel haben. Also wer selber nicht ist, hatte zumindest wahrscheinlich welche und kann sich wahrscheinlich dieser Frage sicher begeistert anschließen. Ja, vielen Dank für den Besuch. Wir waren sehr glücklich, dass heute so zahlreich der Besuch kam. Wenn Sie noch bleiben wollen, bis 10 Uhr ist noch offen. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Danke.
Ich muss das sagen.